längste Weile fleucht, kommt ein Mann zu uns gekreucht. Alter, ach, und Wissenschaft gibt auch schwacher Tugend Kraft. Edler Name, hübsches Bein, Mann dazu, oh wär er mein. Kurze Rede, langer Sinn, Glatteis für die Eselin. Die Frauen sind von den Männern bisher wie Vögel behandelt worden, die von irgendwelcher Höhe sich hinab zu ihnen verirrt haben. Als etwas Feineres, Verletzlicheres, Wilderes, Wunderlicheres, Süßeres, Seelenvolleres. Aber als etwas, das man einsperren muss, damit es nicht davon fliegt. 238 sich im Grundprobleme, Mann und Weib, zu vergreifen. Hier den abgründlichsten Antagonismus und die Notwendigkeit einer ewig feindseligen Spannung zu leugnen, hier vielleicht von gleichen Rechten, gleicher Erziehung, gleichen Ansprüchen und Verpflichtungen zu träumen. Dies ist ein typisches Zeichen von Flachköpfigkeit und ein Denker, der an dieser gefährlichen Stelle sich flach erwiesen hat. Flach im Instinkte, darf überhaupt als verdächtig, mehr noch, als verraten, als aufgedeckt gelten. Wahrscheinlich wird er für alle Grundfragen des Lebens, auch des zukünftigen Lebens, zu kurz sein und in keine Tiefe hinunter können. Ein Mann hingegen, der Tiefe hat, in seinem Geiste wie in seinen Begierden, auch jene Tiefe des Wohlwollens, welche der Strenge und Härte fähig ist und leicht mit ihnen verwechselt wird, kann über das Weib immer nur orientalisch denken. Er muss das Weib als Besitz, als verschließbares Eigentum, als etwas zur Dienstbarkeit vorbestimmtes und in ihr sich vollendendes fassen. Er muss sich hirn auf die ungeheure Vernunft Asiens, auf Asiens Instinktüberlegenheit stellen, wie dies ehemals die Griechen getan haben, diese besten Erben und Schüler Asiens, welche, wie bekannt, von Homer bis zu den Zeiten des Perikles, mit zunehmender Kultur und Umfänglichkeit an Kraft, Schritt für Schritt auch strenger gegen das Weib, kurz, orientalistischer geworden sind. Wie notwendig, wie logisch, wie selbstmenschlich wünschbar dies war, möge man darüber bei sich nachdenken. 239 Das schwache Geschlecht ist in keinem Zeitalter mit solcher Achtung von Seiten der Männer behandelt worden als in unserem Zeitalter. Das gehört zum demokratischen Hang und Grundgeschmack, ebenso wie die Unehrerbietigkeit vor dem Alter. Was Wunder, dass sofort wieder mit dieser Achtung Missbrauch getrieben wird? Man will mehr, man lernt fordern, man findet zuletzt jenen Achtungszoll beinahe schon kränkend. Man würde den Wettbewerb um Rechte, ja ganz eigentlich den Kampf vorziehen. Genug, das Weib verliert an Scham. Schwarzgewand und Schweigsamkeit kleidet jeglich Weib, gescheit. Wem im Glück ich dankbar bin? Gott. Und meiner Schneiderin. Jung. Beblümtes Höhlenhaus. Alt. Ein Drache fährt heraus. Dass das Weib sich hervorwagt, wenn das Furchteinflößende am Manne, sagen wir bestimmter, wenn der Mann im Manne nicht mehr gewollt und groß gezüchtet wird, ist billig genug, auch begreiflich genug. Was sich schwerer begreift, ist, dass eben damit das Weib entartet. Dies geschieht heute. Täuschen wir uns nicht darüber. Wo nur der industrielle Geist über den militärischen und aristokratischen Geist gesiegt hat, strebt jetzt das Weib nach der wirtschaftlichen und rechtlichen Selbstständigkeit eines Kommis. Das Weib als Kommis steht an der Pforte der sich bildenden modernen Gesellschaft. Indem es sich dergestalt neuer Rechte bemächtigt, Herr zu werden trachtet und den Fortschritt des Weibes auf seine Fahnen und Fähnchen schreibt, vollzieht sich mit schrecklicher Deutlichkeit das Umgekehrte. Das Weib geht zurück. Seit der Französischen Revolution ist in Europa der Einfluss des Weibes in dem Maße geringer geworden, als es an Rechten und Ansprüchen zugenommen hat. Und die Emanzipation des Weibes, insofern sie von den Frauen selbst, und nicht nur von männlichen Flachköpfen, verlangt und gefördert wird, ergibt sich dergestalt als ein merkwürdiges Symptom von der zunehmenden Schwächung und Abstumpfung der aller weiblichsten Instinkte. Setzen wir sofort hinzu, dass es auch an Geschmack verliert. Es verlernt den Mann zu fürchten. Aber das Weib, das Fürchten verlernt, gibt seine weiblichsten Instinkte preis. die Witterung dafür verlieren, auf welchem Boden man am sichersten zum Siege kommt. Die Übung in seiner eigentlichen Waffenkunst vernachlässigen. Sich vor dem Manne gehen lassen, vielleicht sogar. Bis zum Buche, wo man sich früher in Zucht und feine listige Demut nahm. Dem Glauben des Mannes an ein im Weibe verhülltes grundverschiedenes Ideal, an irgendein ewig und notwendig weibliches mit tugendhafter Dreistigkeit entgegenarbeiten. Dem Manne es nachdrücklich und geschwätzig ausreden, dass das Weib gleich einen zarteren, wunderlich wilden und oft angenehmen Haustiere erhalten, versorgt, geschützt, geschont werden müsse. Das täppische und entrüstete Zusammensuchen all des sklavenhaften und leibeigenen, dass die Stellung des Weibes in der bisherigen Ordnung der Gesellschaft an sich gehabt hat und noch hat, als ob Sklaverei ein Gegenargument und nicht vielmehr eine Bedingung jeder höheren Kultur, jeder Erhöhung der Kultur sei. Was bedeutet dies alles, wenn nicht eine Anbröckelung der weiblichen Instinkte, eine Entweiblichung? Freilich, es gibt genug blödsinnige Frauenfreunde und Weibsverderber unter den gelehrten Eseln männlichen Geschlechts, die dem Weibe anraten, sich dergestalt zu entweiblichen und alle die Dummheiten nachzumachen, an denen der Mann in Europa, die europäische Mannhaftigkeit, krankt, welche das Weib bis zur allgemeinen Bildung, wohl gar zum Zeitunglesen und Politisieren, herunterbringen möchten. Man will hier und da selbst Freigeister und Literaten aus den Frauen machen. Als ob ein Weib ohne Frömmigkeit für einen tiefen und gottlosen Mann nicht etwas vollkommen Widriges oder Lächerliches wäre. Man verdirbt fast überall ihre Nerven mit der krankhaftesten und gefährlichsten aller Arten Musik, unserer deutschen neuesten Musik, und macht sie täglich hysterischer und zu ihrem ersten und letzten Berufe, kräftige Kinder zu gebären, unbefähigter. Man will sie überhaupt noch mehr kultivieren und, wie man sagt, das schwache Geschlecht durch Kultur stark machen. Als ob nicht die Geschichte so eindringlich wie möglich lehrte, dass Kultivierung des Menschen und Schwächung, nämlich Schwächung, Zersplitterung, Ankränkelung der Willenskraft, immer miteinander Schritt gegangen sind und dass die mächtigsten und einflussreichsten Frauen der Welt, zuletzt noch die Mutter Napoleons, gerade ihrer Willenskraft und nicht den Schulmeistern, ihre Macht und ihr Übergewicht über die Männer verdankten. Das, was am Weibe Respekt und oft genug Furcht einflößt, ist seine Natur, die natürlicher ist als die des Mannes, seine echte raubtierhafte listige Geschmeidigkeit, seine Tigerkralle unter dem Handschuh, seine Naivität im Egoismus, seine Unerziehbarkeit und innerliche Wildheit, das Unfassliche, Weite, Schweifende seiner Begierden und Tugenden. Was, bei aller Furcht, für diese gefährliche und schöne Katze, Weib, Mitleiden macht, ist, dass es leidender, verletzbarer, liebebedürftiger und zur Enttäuschung verurteilter erscheint als irgendein Tier. Es ist Dummheit in dieser Bewegung, eine beinahe maskulinische Dummheit, deren sich ein wohlgeratenes Weib, das immer ein kluges Weib ist, von Grund aus zu schämen hätte. Furcht und Mitleiden. Mit diesen Gefühlen stand bisher der Mann vor dem Weibe, immer mit einem Fuße schon in der Tragödie, welche zerreißt, indem sie entzückt, wie O Europa, Europa, man kennt das Tier mit Hörnern, welches für dich immer am anziehendsten war, von dem dir immer wieder Gefahr droht. Deine alte Fabel könnte noch einmal zur Geschichte werden. Noch einmal könnte eine ungeheure Dummheit über dich Herr werden und dich davontragen. Und unter ihr kein Gott versteckt, nein. Nur eine Idee. Eine moderne Idee. Völker und Vaterländer 240. Ich hörte, wieder einmal zum ersten Male, Richard Wagners Ouvertüre zu den Meistersingern. Das ist eine prachtvolle, überladene, schwere und späte Kunst, welche den Stolz hat, zu ihrem Verständnisse zwei Jahrhunderte Musik als noch lebendig vorauszusetzen. Es ehrt die Deutschen, dass sich ein solcher Stolz nicht verrechnete. Was für Säfte und Kräfte, was für Jahreszeiten und Himmelsstriche sind hier nicht gemischt. Das mutet uns bald altertümlich, bald fremd, herb und überjung an. Das ist ebenso willkürlich als pomphaft herkömmlich. Das ist nicht selten. Schelmisch. Noch öfter derb und grob. Das hat Feuer und Mut und zugleich die schlaffe Falbe Haut von Früchten, welche zu spät reif werden. Das strömt breit und voll. Und plötzlich ein Augenblick unerklärlichen Zögerns. Gleichsam eine Lücke, die zwischen Ursache und Wirkung aufspringt, ein Druck, der uns träumen macht, beinahe ein Albdruck. Aber schon breitet und weitet sich wieder der alte Strom von Behagen aus, von vielfältigstem Behagen, von altem und neuem Glück, sehr eingerechnet das Glück des Künstlers an sich selber. Dessen er nicht hehl haben will, sein erstauntes glückliches Mitwissen um die Meisterschaft seiner hier verwendeten Mittel, neuer, neu erworbener, unausgeprobter Kunstmittel, wie er uns zu verraten scheint. Alles in allem keine Schönheit, kein Süden, nichts von südlicher feiner Helligkeit des Himmels, nichts von Grazie, kein Tanz, kaum ein Wille zur Logik. Eine gewisse Plumpheit sogar, die noch unterstrichen wird, wie als ob der Künstler uns sagen wollte, sie gehört zu meiner Absicht, eine schwerfällige Gewandung, etwas willkürlich Barbarisches und Feierliches, ein Geflirr von Gelehrten und ehrwürdigen Kostbarkeiten und Spitzen, etwas Deutsches, im besten und schlimmsten Sinn des Wortes, etwas auf deutsche Art Vielfaches, Unförmliches und Unausschöpfliches. Eine gewisse deutsche Mächtigkeit und Überfülle der Seele, welche keine Furcht hat, sich unter die Raffinemas des Verfalls zu verstecken, die sich dort vielleicht erst am wohlsten fühlt. Ein rechtes, echtes Wahrzeichen der deutschen Seele, die zugleich jung und veraltet, übermürbe und überreich noch an Zukunft ist. Und damit soll es nun zu Ende sein? Und die Entzauberung des Weibes ist im Werke? Die Verlangweiligung des Weibes kommt langsam herauf. Achtes Hauptstück. 241 Wir, guten Europäer. Auch wir haben Stunden, wo wir uns eine herzhafte Vaterländerei, einen Plumps und Rückfall in alte Lieben und Engen gestatten. Ich gab eben eine Probe davon, Stunden nationaler Wallungen, patriotischer Beklemmungen und allerhand anderer altertümlicher Gefühlsüberschwemmungen. Schwerfälligere Geister, als wir sind, mögen mit dem, was sich bei uns auf Stunden beschränkt und in Stunden zu Ende spielt, erst in längeren Zeiträumen fertig werden, in halben Jahren die einen, in halben Menschenleben die anderen, je nach der Schnelligkeit und Kraft, mit der sie verdauen und ihre Stoffe wechseln. Ja, ich könnte mir dumpfe zögernde Rassen denken, welche auch in unserem geschwinden Europa halbe Jahrhunderte nötig hätten, um solche atavistische Anfälle von Vaterländerei und Schollenkleberei zu überwinden und wieder zur Vernunft, will sagen zum guten Europäertum, zurückzukehren. Und indem ich über diese Möglichkeit ausschweife, begegnet mir's, dass ich Ohrenzeuge eines Gesprächs von zwei alten Patrioten werde. Sie hörten beide offenbar schlecht und sprachen darum umso lauter. Diese Art Musik drückt am besten aus, was ich von den Deutschen halte. Sie sind von vorgestern und von übermorgen. Sie haben noch kein Heute. Der Held und weiß von Philosophie so viel als ein Bauer oder Chorstudent, sagte der eine, der ist noch unschuldig. Ein Staatsmann, der ihnen einen neuen Turm von Babel, irgendein Ungeheuer von Reich und Macht auftürmt, heißt ihnen groß, was liegt daran, dass wir vorsichtigeren und zurückhaltenderen einstweilen noch nicht vom Alten glauben lassen, es sei allein der große Gedanke, der einer Tat und Sache Größe gibt. Gesetzt, ein Staatsmann brächte sein Volk in die Lage, fürderhin große Politik treiben zu müssen, für welche es von Natur schlecht angelegt und vorbereitet ist, so dass es nötig hätte, einer neuen zweifelhaften Mittelmäßigkeit zuliebe seine alten und sicheren Tugenden zu opfern. Gesetzt, ein Staatsmann verurteilte sein Volk zum Politisieren überhaupt, während dasselbe bisher Besseres zu tun und zu denken hatte und im Grunde seiner Seele einen vorsichtigen Ekel vor der Unruhe, Leere und lärmenden Zankteufelei der eigentlich politisierenden Völker nicht los wurde. Gesetzt, ein solcher Staatsmann stachle die eingeschlafenen Leidenschaften und Begehrlichkeiten seines Volkes auf, mache ihm aus seiner bisherigen Schüchternheit und Lust am Danebenstehen einen Flecken, aus seiner Ausländerei und heimlichen Unendlichkeit eine Verschuldung, entwerte ihm seine herzlichsten Hänge, drehe sein Gewissen um, mache seinen Geist eng, seinen Geschmack national, wie ein Staatsmann, der dies alles täte, den sein Volk in alle Zukunft hinein, falls es Zukunft hat, abbüßen müsste, ein solcher Staatsmann wäre groß? Unzweifelhaft, antwortete ihm der andere alte Patriot heftig. Sonst hätte er es nicht gekonnt. Es war toll vielleicht, so etwas zu wollen? Aber vielleicht war alles Große im Anfang nur toll. Missbrauch der Worte, schrie sein Unterredner dagegen. Stark. Stark. Stark und toll. Nicht groß. Die alten Männer hatten sich ersichtlich erhitzt, als sie sich dergestalt ihre Wahrheiten ins Gesicht schrien. Ich aber, in meinem Glück und Jenseits, erwog, wie bald über den Starken ein stärkerer Herr werden wird. Auch dass es für die geistige Verflachung eines Volkes eine Ausgleichung gibt, nämlich durch die Vertiefung eines andern. 242 nenne man es nun Zivilisation oder Vermenschlichung oder Fortschritt. Worin jetzt die Auszeichnung der Europäer gesucht wird, nenne man es einfach, ohne zu loben und zu tadeln, mit einer politischen Formel die demokratische Bewegung Europas. Hinter all den moralischen und politischen Vordergründen, auf welche mit solchen Formeln hingewiesen wird, vollzieht sich ein ungeheurer physiologischer Prozess, der immer mehr in Fluss gerät, der Prozess einer Anähnlichung der Europäer, ihre wachsende Loslösung von den Bedingungen, unter denen klimatisch und ständisch gebundene Rassen entstehen, ihre zunehmende Unabhängigkeit von jedem bestimmten Milieu, das jahrhundertelang sich mit gleichen Forderungen in Seele und Leib einschreiben möchte, also die langsame Heraufkunft einer wesentlich übernationalen und nomadischen Art Mensch, welche, physiologisch geredet, ein Maximum von Anpassungskunst und Kraft als ihre typische Auszeichnung besitzt. Dieser Prozess des werdenden Europäers, welcher durch große Rückfälle im Tempo verzögert werden kann, aber vielleicht gerade damit an Vehemenz und Tiefe gewinnt und wächst, der jetzt noch wütende Sturm und Drang des Nationalgefühls, gehört hierher, insgleichen der eben heraufkommende Anarchismus. Dieser Prozess läuft wahrscheinlich auf Resultate hinaus, auf welche seine naiven Beförderer und Lobredner, die Apostel der modernen Ideen, am wenigsten rechnen möchten. Dieselben neuen Bedingungen, unter denen im Durchschnitt eine Ausgleichung und Vermittelmäßigung des Menschen sich herausbilden wird, ein nützliches, arbeitsames, vielfach brauchbares und anstelliges Herdentier-Mensch, sind im höchsten Grade dazu angetan, Ausnahmemenschen der gefährlichsten und anziehendsten Qualität den Ursprung zu geben. Während nämlich jene Anpassungskraft, welche immer wechselnde Bedingungen durchprobiert und mit jedem Geschlecht, fast mit jedem Jahrzehnt, eine neue Arbeit beginnt, die Mächtigkeit des Typus gar nicht möglich macht, während der Gesamteindruck solcher zukünftigen Europäer wahrscheinlich der von vielfachen geschwätzigen Willensarmen und äußerst anstellbaren Arbeitern sein wird, die des Herrn des Befehlenden bedürfen wie des täglichen Brotes. Während also die Demokratisierung Europas auf die Erzeugung eines zur Sklaverei im feinsten Sinne vorbereiteten Typus hinausläuft, wird, im Einzel- und Ausnahmefall, der starke Mensch stärker und reicher geraten müssen, als er vielleicht jemals bisher geraten ist, dank der Vorurteilslosigkeit seiner Schulung, dank der ungeheuren Vielfältigkeit von Übung, Kunst und Maske. Aber was liegt heute daran? Es ist das Zeitalter der Massen. Die liegen vor allem Massenhaften auf dem Bauche. Und so auch in Politics. Ich wollte sagen, die Demokratisierung Europas ist zugleich eine unfreiwillige Veranstaltung zur Züchtung von Tyrannen, das Wort in jedem Sinne verstanden, auch im geistigsten. Und wir voran, wir guten Europäer. 244 Es gab eine Zeit, wo man gewohnt war, die Deutschen mit Auszeichnung, tief, zu nennen. Jetzt, wo der erfolgreichste Typus des neuen Deutschtums nach ganz anderen Ehren geizt und an allem, was Tiefe hat, vielleicht die Schneidigkeit, vermisst, ist der Zweifel beinahe zeitgemäß und patriotisch, ob man sich ehemals mit jenem Lobe nicht betrogen hat. Genug. Ob die deutsche Tiefe nicht im Grunde etwas anderes und Schlimmeres ist, und etwas, das man, Gott sei Dank, mit Erfolg loszuwerden im Begriff steht. 243 Ich höre mit Vergnügen, dass unsere Sonne in rascher Bewegung gegen das Sternbild des Herkules hin begriffen ist. Und ich hoffe, dass der Mensch auf dieser Erde es darin der Sonne gleichtut. Machen wir also den Versuch, über die deutsche Tiefe umzulernen. Man hat nichts dazu nötig als ein wenig Vivisektion der deutschen Seele. Ein Deutscher, der sich erdreisten wollte, zu behaupten, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, würde sich an der Wahrheit arg vergreifen, richtiger, hinter der Wahrheit um viele Seelen zurückbleiben, als ein Volk der ungeheuerlichsten Mischung und Zusammenführung von Rassen, vielleicht sogar mit einem Übergewicht des vorarischen Elementes, als Volk der Mitte, in jedem Verstande, sind die Deutschen unfassbarer, umfänglicher, widerspruchsvoller, unbekannter, unberechenbarer, überraschender, selbst erschrecklicher, als es andere Völker sich selber sind, sie entschlüpfender Definition und sind damit schon die Verzweiflung der Franzosen. Die deutsche Seele ist vor allem vielfach, verschiedenen Ursprungs, mehr zusammen und übereinander gesetzt als wirklich gebaut, das liegt an ihrer Herkunft. Es kennzeichnet die Deutschen, dass bei ihnen die Frage, was ist Deutsch, niemals ausstirbt. Jean-Paul wusste, was er tat, als er sich ergrimmt gegen Fichtes Verlohn, aber patriotische Schmeicheleien und Übertreibungen erklärte. Aber es ist wahrscheinlich, dass Goethe anders über die Deutschen dachte als Jean-Paul, wenn er ihm auch in Betreff Fichtes Recht gab. Kotzebue kannte seine Deutschen gewiss gut genug. Wir sind erkannt, jubelten sie ihm zu, aber auch Sand glaubte sie zu kennen. Was Goethe eigentlich über die Deutschen gedacht hat? Gewiss ist, dass es nicht die Freiheitskriege waren, die ihn freudiger aufblicken ließen, so wenig als die Französische Revolution. Das Ereignis, um dessen Willen er seinen Faust, ja das ganze Problem, Mensch, umgedacht hat, war das Erscheinen Napoleons. Es gibt Worte Goethes, in denen er, wie vom Auslande her, mit einer ungeduldigen Härte über das abspricht, was die Deutschen sich zu ihrem Stolze rechnen. Das berühmte deutsche Gemüt definiert er einmal als Nachsicht mit fremden und eigenen Schwächen. Aber er hat über viele Dinge um sich herum nie deutlich geredet und verstand sich zeitlebens auf das feine Schweigen. Wahrscheinlich hatte er gute Gründe dazu. Hat er damit Unrecht? Die deutsche Seele hat Gänge und Zwischengänge in sich. Es gibt in ihr Höhlen, Verstecke, Burgverliese. Ihre Unordnung hat viel vom Reize des Geheimnisvollen. Der Deutsche versteht sich auf die Schleichwege zum Chaos. Und wie jeglich Ding sein Gleichnis liebt, so liebt der Deutsche die Wolken und alles, was unklar, werdend, dämmernd, feucht und verhängt ist. Das Ungewisse, Unausgestaltete, sich verschiebende, wachsende jeder Art fühlt er als tief. Entwicklung ist deshalb der eigentlich deutsche Fund und Wurf im großen Reich philosophischer Formeln. Ein regierender Begriff, der, im Bunde mit deutschem Bier und deutscher Musik, daran arbeitet, ganz Europa zu verdeutschen. Die Ausländer stehen erstaunt und angezogen vor den Rätseln, die ihnen die Widerspruchsnatur im Grunde der deutschen Seele aufgibt, welche Hegel in System gebracht, Richard Wagner zuletzt noch in Musik gesetzt hat. Gutmütig und tückisch. Ein solches Nebeneinander, widersinnig in Bezug auf jedes andere Volk, rechtfertigt sich leider zu oft in Deutschland. Man lebe nur eine Zeit lang unter Schwaben. Die Schwerfälligkeit des deutschen Gelehrten, seine gesellschaftliche Abgeschmacktheit verträgt sich zum Erschrecken gut mit einer innewendigen Seiltänzerei und leichten Kühnheit, vor der bereits alle Götter das Fürchten gelernt haben. Will man die deutsche Seele et oculos demonstriert, so sehe man nur in den deutschen Geschmack, in deutsche Künste und Sitten hinein. Welche bäurische Gleichgültigkeit gegen Geschmack. Wie steht da das Edelste und Gemeinste nebeneinander? Wie unordentlich und reich ist dieser ganze Seelenhaushalt. Der Deutsche schleppt an seiner Seele. Er schleppt an allem, was er erlebt. Es kennzeichnet die Deutschen, dass man über sie selten völlig Unrecht hat. Der Deutsche selbst ist nicht, er wird, er entwickelt sich. Und wie alle Gewohnheitskranken, alle Dyspeptiker den Hang zum Bequemen haben, so liebt der Deutsche die Offenheit und Biederkeit. Wie bequem ist es, offen und bieder zu sein? Es ist heute vielleicht die gefährlichste und glücklichste Verkleidung, auf die sich der Deutsche versteht, dies zutrauliche, entgegenkommende, die Karten aufdeckende der deutschen Redlichkeit. Sie ist seine eigentliche Mephistopheles-Kunst, mit ihr kann er es noch weit bringen. Der Deutsche lässt sich gehen, blickt dazu mit treuen blauen leeren deutschen Augen, und sofort verwechselt das Ausland ihn mit seinem Schlafrocke. Ich wollte sagen, mag die deutsche Tiefe sein, was sie will, ganz unter uns erlauben wir uns vielleicht über sie zu lachen? Wir tun gut, ihren Anschein und guten Namen auch förderhin in Ehren zu halten und unseren alten Ruf, als Volk der Tiefe, nicht zu billig gegen preußische Schneidigkeit und Berliner Witz und Sand zu veräußern. Es ist für ein Volk klug, sich für tief, für ungeschickt, für gutmütig, für redlich, für unklug geltend zu machen, gelten zu lassen. Es könnte sogar tief sein. Zuletzt, man soll seinem Namen Ehre machen. Man heißt nicht umsonst das tiusche Volk, das täusche Volk. 245 Die gute alte Zeit ist dahin, in Mozart hat sie sich ausgesungen. Wie glücklich wir, dass zu uns sein Rokoko noch redet, dass seine gute Gesellschaft, sein zärtliches Schwärmen, seine Kinderlust am Chinesischen und Geschnörkelten, seine Höflichkeit des Herzens, sein Verlangen nach zierlichen, verliebten, tanzenden, tränenseligen, sein Glaube an den Süden noch an irgendeinen Rest in uns appellieren darf. Ach, irgendwann wird es einmal damit vorbei sein. Aber wer darf zweifeln, dass es noch früher mit dem Verstehen und Schmecken Beethovens vorbei sein wird? Der ja nur der Ausklang eines Stilübergangs und Stilbruchs war und nicht, wie Mozart, der Ausklang eines großen jahrhundertelangen europäischen Geschmacks. Beethoven ist das Zwischenbegebnis einer alten mürben Seele, die beständig zerbricht, und einer zukünftigen überjungen Seele, welche beständig kommt. Auf seiner Musik liegt jenes Zwielicht von ewigem Verlieren und ewigem ausschweifendem Hoffen. Dasselbe Licht, in welchem Europa gebadet lag, als es mit Rousseau geträumt, als es um den Freiheitsbaum der Revolution getanzt und endlich vor Napoleon beinahe angebetet hatte. Aber wie schnell verbleicht jetzt gerade dies Gefühl, wie schwer ist heute schon das Wissen um dies Gefühl, wie fremd klingt die Sprache jener Rousseau, Schiller, Shelley, Byron an unser Ohr, in denen zusammen dasselbe Schicksal Europas den Weg zum Wort gefunden hat, das in Beethoven zu singen wusste. Was von deutscher Musik nachher gekommen ist, gehört in die Romantik, das heißt in eine historisch gerechnet, noch kürzere, noch flüchtigere, noch oberflächlichere Bewegung, als es jener große Zwischenakt, jener Übergang Europas von Rousseau zu Napoleon und zur Heraufkunft der Demokratie war. Er verdaut seine Ereignisse schlecht. Er wird nie damit fertig. Die deutsche Tiefe ist oft nur eine schwere, zögernde Verdauung. Diese ganze Musik der Romantik war überdies nicht vornehm genug, nicht Musik genug, um auch anderswo recht zu behalten, als im Theater und vor der Menge. Sie war von vornherein Musik zweiten Ranges, die unter wirklichen Musikern wenig in Betracht kam. Anders stand es mit Felix Mendelssohn, jenem alkyonischen Meister, der um seiner leichteren, reineren, beglückteren Seele willen schnell verehrt und ebenso schnell vergessen wurde, als der schöne Zwischenfall der deutschen Musik. Was aber Robert Schumann angeht, der es schwer nahm und von Anfang an auch schwer genommen worden ist, es ist der Letzte, der eine Schule gegründet hat, gilt es heute unter uns nicht als ein Glück, als ein Aufatmen, als eine Befreiung, dass gerade diese Schumannsche Romantik überwunden ist? Schumann, in die Sächsische Schweiz. Seiner Seele flüchtend, halb wertherisch, halb Jean-Paulisch geartet, gewiss nicht Beethovenisch. Gewiss nicht Byronisch. Seine Manfred-Musik ist ein Missgriff. Und Missverständnis bis zum Unrechte, Schumann mit seinem Geschmack, der im Grunde ein kleiner Geschmack war, nämlich ein gefährlicher, unter Deutschen doppelt gefährlicher Hang zur stillen Lyrik und Trunkenboldigkeit des Gefühls, beständig beiseite gehend, sich scheu verziehend und zurückziehend, ein edler Zärtling, der in lauter anonymem Glück und Weh schwelgte, eine Art Mädchen und Nolimi. Tangere von Anbeginn. Dieser Schumann war bereits nur noch ein deutsches Ereignis in der Musik, kein europäisches mehr, wie Beethoven es war, wie, in noch umfänglicherem Maße, Mozart es gewesen ist. Mit ihm drohte der deutschen Musik ihre größte Gefahr, die Stimme für die Seele Europas zu verlieren und zu einer bloßen Vaterländerei herabzusinken. 246 Welche Marter sind deutsch geschriebene Bücher für den, der das dritte Ohr hat. Wie unwillig steht er neben dem langsam sich drehenden Sumpfe von Klängen ohne Klang, von Rhythmen ohne Tanz. Welcher bei Deutschen ein Buch genannt wird. Und gar der Deutsche, der Bücher liest. Wie faul, wie widerwillig, wie schlecht liest er. Wie viele Deutsche wissen es und fordern es von sich zu wissen. Dass Kunst in jedem guten Satze steckt. Kunst, die erraten sein will, sofern der Satz verstanden sein will. Ein Missverständnis über sein Tempo zum Beispiel. Und der Satz selbst ist missverstanden. Dass man über die rhythmisch entscheidenden Silben nicht im Zweifel sein darf, dass man die Brechung der allzu strengen Symmetrie als gewollt und als Reiz fühlt, dass man jedem Staccato, jedem Rubato ein feines geduldiges Ohr hinhält, dass man den Sinn in der Folge der Vokale und Diphthongen rät, und wie zart und reich sie in ihrem Hintereinander sich färben und umfärben können, wer unter bücherlesenden Deutschen ist gutwillig genug, solcher Gestalt Pflichten und Forderungen anzuerkennen und auf so viel Kunst und Absicht in der Sprache hinzuhorchen? Weber. Aber was ist uns heute Freischütz und Oberon? Oder Marschners Hans Heiling und Vampir? Oder selbst noch Wagners Tannhäuser? Das ist verklungene, wenn auch noch nicht vergessene Musik. Dies waren meine Gedanken, als ich merkte, wie man plump und ahnungslos zwei Meister in der Kunst der Prosa miteinander verwechselte, einen, dem die Worte zögernd und kalt herabtropfen, wie von der Decke einer feuchten Höhle, er rechnet auf ihren dumpfen Klang und Widerklang, und einen andern, der seine Sprache wie einen biegsamen Degen handhabt und vom Arme bis zur Zehe hinab das Gefährliche Glück der zitternden überscharfen Klinge fühlt, welche beißen, zischen, schneiden will. Man hat zuletzt eben das Ohr nicht dafür, und so werden die stärksten Gegensätze des Stils nicht gehört, und die feinste Künstlerschaft ist wie vor Tauben verschwendet. 247 Wie wenig der deutsche Stil mit dem Klange und mit den Ohren zu tun hat, zeigt die Tatsache, dass gerade unsere guten Musiker schlecht schreiben. Der Deutsche liest nicht laut, nicht fürs Ohr, sondern bloß mit den Augen. Er hat seine Ohren dabei ins Schubfach gelegt. Der antike Mensch las, wenn er las, es geschah selten genug, sich selbst etwas vor, und zwar mit lauter Stimme. Man wunderte sich, wenn jemand leise las, und fragte sich insgeheim nach Gründen. Damals waren die Gesetze des Schriftstils dieselben wie die des Redestils. Und dessen Gesetze hingen zum Teil von der erstaunlichen Ausbildung, den raffinierten Bedürfnissen des Ohrs und Kehlkopfs ab, zum anderen Teil von der Stärke, Dauer und Macht der antiken Lunge. Mit lauter Stimme, das will sagen, mit all den Schwellungen, Biegungen, Umschlägen des Tons und Wechseln des Tempos, an denen die antike öffentliche Welt ihre Freude hatte. Solche Perioden, wie sie bei Demosthenes, bei Cicero vorkommen, zweimal schwellend und zweimal absinkend und alles innerhalb eines Atemzugs. Das sind Genüsse für antike Menschen, welche die Tugend daran, das Seltene und Schwierige im Vortrag einer solchen Periode, aus ihrer eigenen Schulung zu schätzen wussten. Wir haben eigentlich kein Recht auf die große Periode, wir Modernen, wir Kurzatmigen. In jedem Sinne, Diese Alten waren ja insgesamt in der Rede selbst Dilettanten, folglich Kenner, folglich Kritiker. Damit trieben sie ihre Redner zum Äußersten, in gleicher Weise, wie im vorigen Jahrhundert, als alle Italiener und Italienerinnen zu singen verstanden, bei ihnen das Gesangsvirtuosentum, und damit auch die Kunst der Melodik, auf die Höhe kam. In Deutschland aber gab es, bis auf die jüngste Zeit, wo eine Art Tribünenberedsamkeit schüchtern und plump genug ihre jungen Schwingen regt, eigentlich nur eine Gattung öffentlicher und ungefähr kunstmäßiger Rede. Das ist die von der Kanzel herab. Der Prediger allein wusste in Deutschland, was eine Silbe, was ein Wort wiegt, inwiefern ein Satz schlägt, springt, stürzt, läuft, ausläuft. Er allein hatte Gewissen in seinen Ohren, oft genug ein böses Gewissen, denn es fehlt nicht an Gründen dafür, dass gerade von einem Deutschen Tüchtigkeit in der Rede selten, fast immer zu spät erreicht wird. Eine Periode ist, im Sinne der Alten, vor allem ein physiologisches Ganzes, insofern sie von einem Atem zusammengefasst wird. Gegen Luthers Bibel gehalten ist fast alles Übrige nur Literatur. Ein Ding, das nicht in Deutschland gewachsen ist und darum auch nicht in deutsche Herzen einwuchs und wächst, wie es die Bibel getan hat. Das Meisterstück der deutschen Prosa ist deshalb billigerweise das Meisterstück ihres größten Predigers. Die Bibel war bisher das beste deutsche Buch. Und ebenso gibt es unter den genialen Völkern solche, denen das Weibsproblem der Schwangerschaft und die geheime Aufgabe des Gestaltens, Ausreifens, Vollendens zugefallen ist, die Griechen zum Beispiel waren ein Volk dieser Art, insgleichen die Franzosen und André, welche befruchten müssen und die Ursache neuer Ordnungen des Lebens werden. Gleich den Juden, den Römern und, in aller Bescheidenheit gefragt, den Deutschen? Völker, gequält und entzückt von unbekannten Fiebern und unwiderstehlich aus sich herausgedrängt, verliebt und lüstern nach fremden Rassen, nach solchen, welche sich befruchten lassen, und dabei herrschsüchtig wie alles, was sich voller Zeugekräfte und folglich, von Gottes Gnaden, weiß. 248 Es gibt zwei Arten des Genies, eins, welches vor allem zeugt und zeugen will, und ein anderes, welches sich gern befruchten lässt und gebiert. Diese zwei Arten des Genies suchen sich, wie Mann und Weib, aber sie missverstehen auch einander, wie Mann und Weib. 249 Jedes Volk hat seine eigene Tartüfferie und heißt sie seine Tugenden. Vielerlei, Gutes und Schlimmes, und vor allem eins, das vom Besten und Schlimmsten zugleich ist. Den großen Stil in der Moral, die Furchtbarkeit und Majestät unendlicher Forderungen, unendlicher Bedeutungen, die ganze Romantik und Erhabenheit der moralischen Fragwürdigkeiten, und folglich gerade den anziehendsten, verfänglichsten und ausgesuchtesten Teil jener Farbenspiele und Verführungen. Zum Leben, in deren Nachschimmer heute der Himmel unserer europäischen Kultur, ihr Abendhimmel, glüht, vielleicht verglüht. 251 Man muss es in den Kauf nehmen, wenn einem Volke, das am nationalen Nervenfieber und politischen Ehrgeize leidet, leiden will, mancherlei Wolken und Störungen über den Geist ziehen, kurz, kleine Anfälle von Verdummung, zum Beispiel bei den Deutschen von heute bald die antifranzösische Dummheit, bald die antijüdische, bald die antipolnische, bald die christlich-romantische, bald die wagnerianische, bald die teutonische, bald die preußische. Man sehe sich doch diese armen Historiker, diese Sibyl und Treitschke und ihre dick verbundenen Köpfe an, und wie sie alle heißen mögen. Diese kleinen Benebelungen des deutschen Geistes und Gewissens. Möge man mir verzeihen, dass auch ich, bei einem kurzen gewagten Aufenthalt auf sehr infiziertem Gebiete, nicht völlig von der Krankheit verschont blieb und mir, wie alle Welt, bereits Gedanken über Dinge zu machen anfing, die mich nichts angehen. Erstes Zeichen der politischen Infektion. Das Beste, was man ist, kennt man nicht, kann man nicht kennen. 250 Was Europa den Juden verdankt. Wir Artisten unter den Zuschauern und Philosophen sind dafür den Juden dankbar. Ich bin noch keinem Deutschen begegnet, der den Juden gewogen gewesen wäre. und so unbedingt auch die Ablehnung der eigentlichen Antisemiterei von Seiten aller Vorsichtigen und Politischen sein. Mark, so richtet sich doch auch diese Vorsicht und Politik nicht etwa gegen die Gattung des Gefühls selber, sondern nur gegen seine gefährliche Unmäßigkeit, insbesondere gegen den abgeschmackten und schandbaren Ausdruck dieses unmäßigen Gefühls, darüber darf man sich nicht täuschen. Dass Deutschland reichlich genug Juden hat, dass der deutsche Magen, das deutsche Blut Not hat und noch auf lange Not haben wird, um auch nur mit diesem Quantum, Jude, fertig zu werden, so wie der Italiener, der Franzose, der Engländer fertig geworden sind infolge einer kräftigeren Verdauung. Das ist die deutliche Aussage und Sprache eines allgemeinen Instinktes, auf welchen man hören, nach welchem man handeln muss. Keine neuen Juden mehr hineinlassen. Und namentlich nach dem Osten, auch nach Österreich, zu die Tore zusperren. Also gebietet der Instinkt eines Volkes, dessen Art noch schwach und unbestimmt ist. So dass sie leicht verwischt, leicht durch eine stärkere Rasse ausgelöscht werden könnte. Die Juden sind aber ohne allen Zweifel die stärkste, zäheste und reinste Rasse, die jetzt in Europa lebt. Sie verstehen es, selbst noch unter den schlimmsten Bedingungen sich durchzusetzen. Besser. Sogar als unter günstigen, vermöge irgendwelcher Tugenden, die man heute gerne zu Lastern stempeln möchte, dank vor allem einem resoluten Glauben, der sich vor den modernen Ideen nicht zu schämen braucht. Sie verändern sich, wenn sie sich verändern, immer nur so, wie das russische Reich seine Eroberungen macht, als ein Reich, das Zeit hat und nicht von gestern ist, nämlich nach dem Grundsatze, so langsam als möglich. Ein Denker, der die Zukunft Europas auf seinem Gewissen hat, wird, bei allen Entwürfen, welche er bei sich über diese Zukunft macht, mit den Juden rechnen wie mit den Russen, als den zunächst sichersten und wahrscheinlichsten Faktoren im großen Spiel und Kampf der Kräfte. Das, was heute in Europa, Nation, genannt wird und eigentlich mehr eine res facta als nata ist, ja mitunter einer res ficta et picta zum Verwechseln ähnlich sieht, ist in jedem Falle etwas Werdendes, Junges, leicht Verschiebbares, noch keine Rasse, geschweige denn ein solches Ere perennius, wie es die Judenart ist. Diese Nationen sollten sich doch vor jeder hitzköpfigen Konkurrenz und Feindseligkeit sorgfältig in Acht nehmen. Dass die Juden, wenn sie wollten, oder, wenn man sie dazu zwänge, wie es die Antisemiten zu wollen scheinen, jetzt schon das Übergewicht, ja ganz wörtlich die Herrschaft über Europa haben könnten, steht fest, dass sie nicht darauf hinarbeiten und Pläne machen, ebenfalls einstweilen wollen und wünschen sie vielmehr, sogar mit einiger Zudringlichkeit, in Europa, von Europa ein- und aufgesaugt zu werden. Sie dürsten danach, endlich irgendwo fest, erlaubt, geachtet zu sein und dem Nomadenleben, dem ewigen Juden, ein Ziel zu setzen. Und man sollte diesen Zug und Drang, der vielleicht selbst schon eine Milderung der jüdischen Instinkte ausdrückt, wohl beachten und ihm entgegenkommen. Wozu es vielleicht nützlich und billig wäre, die antisemitischen Schreihälse des Landes zu verweisen. Es liegt auf der Hand, dass am unbedenklichsten noch sich die stärkeren und bereits fester geprägten Typen des neuen Deutschtums mit ihnen einlassen könnten, zum Beispiel der adelige Offizier aus der Mark. Es wäre von vielfachem Interesse, zu sehen, ob sich nicht zu der erblichen Kunst des Befehlens und Gehorchens, in beidem ist das bezeichnete Land heute klassisch, das Genie des Geldes und der Geduld und vor allem etwas Geist und Geistigkeit, woran es reichlich an der bezeichneten Stelle fehlt, hinzutun, hinzuzüchten ließe. Doch hier ziemt es sich, meine heitere Deutschtümelei und Festrede abzubrechen. Denn ich rühre bereits an meinem Ernst, an das europäische Problem. Wie ich es verstehe, an die Züchtung einer neuen, über Europa regierenden Kaste. 252, das ist keine philosophische Rasse. Diese Engländer. Bacon bedeutet einen Angriff auf den philosophischen Geist überhaupt. Hobbes, Hume und Locke eine Erniedrigung und Wertminderung des Begriffs Philosoph für mehr als ein Jahrhundert. gegen Hume erhob und hob sich Kant. Locke war es, von dem Schelling sagen durfte. Je Epreis Locke. Im Kampfe mit der englisch-mechanistischen Weltvertölpelung waren Hegel und Schopenhauer, mit Goethe, einmütig, jene beiden feindlichen Brüdergenies in der Philosophie, welche nach den entgegengesetzten Polen des deutschen Geistes auseinanderstrebten und sich dabei Unrecht taten, wie sich eben nur Brüder Unrecht tun. Woran es in England fehlt und immer gefehlt hat, das wusste jener Halbschauspieler und Rhetor gut genug. Der abgeschmackte Wirrkopf Carlyle, welcher es unter leidenschaftlichen Fratzen zu verbergen suchte, was er von sich selbst wusste, nämlich woran es in Carlyle fehlte, an eigentlicher Macht der Geistigkeit, an eigentlicher Tiefe des geistigen Blicks, kurz an Philosophie. Zum Beispiel über die Juden, man höre, mit aller Vorsicht entgegenkommen, mit Auswahl. Ungefähr so, wie der englische Adel es tut. Der Engländer, düsterer, sinnlicher, willensstärker und brutaler als der Deutsche, ist eben deshalb, als der gemeinere von beiden, auch frömmer als der Deutsche. Er hat das Christentum eben noch nötiger. Für feinere Nüstern hat selbst dieses englische Christentum noch einen echt englischen Nebengeruch von Spleen und alkoholischer Ausschweifung, gegen welche es aus guten Gründen als Heilmittel gebraucht wird, das feinere Gift nämlich gegen das gröbere. Eine feinere Vergiftung ist in der Tat bei plumpen Völkern schon ein Fortschritt, eine Stufe zur Vergeistigung. Die englische Plumpheit und Bauernernsthaftigkeit wird durch die christliche Gebärdensprache und durch Beten und Psalmensingen noch am erträglichsten verkleidet, richtiger, ausgelegt und umgedeutet. Und für jenes wie von Trunkenbolden und Ausschweifenden, welches ehemals unter der Gewalt des Methodismus und neuerdings wieder als Heilsarmee moralisch grunzen lernt, mag wirklich ein Bußkrampf die verhältnismäßig höchste Leistung von Humanität sein, zu der es gesteigert werden kann. So viel darf man billig zugestehen. Was aber auch noch am humansten Engländer beleidigt, das ist sein Mangel an Musik, im Gleichnis und ohne Gleichnis zu reden. Er hat in den Bewegungen seiner Seele und seines Leibes keinen Takt. Und Tanz, ja noch nicht einmal die Begierde nach Takt und Tanz, nach Musik. Es kennzeichnet eine solche unphilosophische Rasse, dass sie streng zum Christentum hält. Sie braucht seine Zucht zur Moralisierung und Veranmenschlichung. 253 Es gibt Wahrheiten, die am besten von mittelmäßigen Köpfen erkannt werden, weil sie ihnen am gemäßesten sind. Es gibt Wahrheiten, die nur für mittelmäßige Geister Reize und Verführungskräfte besitzen. Auf diesen vielleicht unangenehmen Satz wird man gerade jetzt hingestoßen, seitdem der Geist achtbarer, aber mittelmäßiger Engländer. Ich nenne Darwin, John Stuart Mill und Herbert Spencer. In der mittleren Region des europäischen Geschmacks zum Übergewicht zu gelangen anhebt. Man höre ihn sprechen. Man sehe die schönsten Engländerinnen gehen. Es gibt in keinem Lande der Erde schönere Tauben und Schwäne, endlich. Man höre sie singen. Aber ich verlange zu viel. Es wäre ein Irrtum, gerade die hochgearteten und abseits fliegenden Geister für besonders geschickt zu halten, viele kleine gemeine Tatsachen festzustellen, zu sammeln und in Schlüsse zu drängen. Sie sind vielmehr, als Ausnahmen, von vornherein in keiner günstigen Stellung zu den Regeln. Zuletzt haben sie mehr zu tun als nur zu erkennen, nämlich etwas Neues zu sein, etwas Neues zu bedeuten, neue Werte darzustellen. Die Kluft zwischen Wissen und Können ist vielleicht größer, auch unheimlicher, als man denkt. Der Könnende im großen Stil, der Schaffende wird möglicherweise ein Unwissender sein müssen, während andererseits zu wissenschaftlichen Entdeckungen nach der Art Darwins eine gewisse Enge, Dürre und fleißige Sorglichkeit, kurz etwas Englisches nicht übel disponieren mag. Vergesse man es zuletzt den Engländern nicht, dass sie schon einmal mit ihrer tiefen Durchschnittlichkeit eine Gesamtdepression des europäischen Geistes verursacht haben. Das, was man die modernen Ideen oder die Ideen des 18. Jahrhunderts oder auch die französischen Ideen nennt. Das also, wogegen sich der deutsche Geist mit tiefem Ekel erhoben hat, war englischen Ursprungs. Daran ist nicht zu zweifeln. Die Franzosen sind nur die Affen und Schauspieler dieser Ideen gewesen, auch ihre besten Soldaten, insgleichen leider ihre ersten und gründlichsten Opfer. Denn an der verdammlichen Anglomanie der modernen Ideen ist zuletzt die arme Française so dünn geworden und abgemagert, dass man sich ihres 16. und 17. Jahrhunderts, ihrer tiefen leidenschaftlichen Kraft, ihrer erfinderischen Vornehmheit heute fast mit Unglauben erinnert. Man muss aber diesen Satz historischer Billigkeit mit den Zähnen festhalten und gegen den Augenblick und Augenschein verteidigen. Die europäische Noblesse, des Gefühls, des Geschmacks, der Sitte. Kurz das Wort in jedem hohen Sinne genommen, ist Frankreichs Werk und Erfindung, die europäische Gemeinheit, der Plebejismus der modernen Ideen, Englands. In der Tat, wer möchte die Nützlichkeit davon anzweifeln, dass zeitweilig solche Geister herrschen? Wer zu ihnen gehört, hält sich gut verborgen. Es mag eine kleine Zahl sein, in denen es leibt und lebt, dazu vielleicht Menschen, welche nicht auf den kräftigsten Beinen stehen, zum Teil Fatalisten. Verdüsterte, kranke, zum Teil verzärtelte und verkünstelte, solche, welche den Ehrgeiz haben, sich zu verbergen. 254 Auch jetzt noch ist Frankreich der Sitz der geistigsten und raffiniertesten Kultur Europas und die hohe Schule des Geschmacks. Aber man muss dies, Frankreich des Geschmacks, zu finden wissen. In der Tat wälzt sich heute im Vordergrunde ein verdummtes und vergröbertes Frankreich. Es hat neuerdings, bei dem Leichenbegängnisse Victor Hugos, eine wahre Orgie des Ungeschmacks und zugleich der Selbstbewunderung gefeiert. Auch etwas anderes ist ihnen gemeinsam. Ein guter Wille, sich der geistigen Germanisierung zu erwehren, und ein noch besseres Unvermögen dazu. Vielleicht ist jetzt schon Schopenhauer in diesem Frankreich des Geistes, welches auch ein Frankreich des Pessimismus ist, mehr zu Hause und heimischer geworden, als er es je in Deutschland war. Nicht zu reden von Heinrich Heine, der den feineren und anspruchsvolleren Lyrikern von Paris lange schon in Fleisch und Blut übergegangen ist, oder von Hegel, der heute in Gestalt Taines, das heißt des ersten lebenden Historikers, einen beinahe tyrannischen Einfluss ausübt. Was aber Richard Wagner betrifft, je mehr sich die französische Musik nach den wirklichen Bedürfnissen der arme Moderne gestalten lernt, umso mehr wird sie wagnerisieren. Das darf man vorhersagen. Sie tut es jetzt schon genug. Es ist dennoch dreierlei, was auch heute noch die Franzosen mit Stolz als ihr Erb und Eigen und als unverlorenes Merkmal einer alten Kulturüberlegenheit über Europa aufweisen können, trotz aller freiwilligen und unfreiwilligen Germanisierung und Verpöbelung des Geschmacks. Einmal die Fähigkeit zu artistischen Leidenschaften, zu Hingebungen an die Form, für welche das Wort L'art pour l'art, neben tausend anderen, erfunden ist, dergleichen hat in Frankreich seit 3 Jahrhunderten nicht gefehlt und immer wieder, dank der Ehrfurcht vor der kleinen Zahl, eine Art Kammermusik der Literatur ermöglicht, welche im übrigen Europa sich suchen lässt. Das zweite, worauf die Franzosen eine Überlegenheit über Europa begründen können, ist ihre alte vielfache moralistische Kultur, welche macht, dass man im Durchschnitt selbst bei kleinen Romanciers der Zeitungen und zufälligen Boulevardier de Paris eine psychologische Reizbarkeit und Neugierde findet, von der man zum Beispiel in Deutschland keinen Begriff, geschweige denn die Sache, hat. Den Deutschen fehlen dazu ein paar Jahrhunderte moralistischer Arbeit, welche, wie gesagt, Frankreich sich nicht erspart hat. Wer die Deutschen darum naiv nennt, macht ihnen aus einem Mangel ein Lob zu Recht. Als Gegensatz zu der deutschen Unerfahrenheit und Unschuld in Voluptät Psychologica, die mit der Langweiligkeit des deutschen Verkehrs nicht gar zu fern verwandt ist, und als gelungenster Ausdruck einer echt französischen Neugierde und Erfindungsgabe für dieses Reich zarter Schauder mag Henri Beyle gelten, jener merkwürdige vorwegnehmende und vorauslaufende Mensch, der mit einem napoleonischen Tempo durch sein Europa, durch mehrere Jahrhunderte der europäischen Seele lief, als ein Ausspürer und Entdecker dieser Seele. Es hat zweier Geschlechter bedurft, um ihn irgendwie einzuholen, um einige der Rätsel nachzuraten, die ihn quälten und entzückten, diesen wunderlichen Epikureer und Fragezeichen-Menschen, der Frankreichs letzter großer Psycholog war. Es gibt noch einen dritten. Anspruch auf Überlegenheit. Im Wesen der Franzosen ist eine halbwegs gelungene Synthesis des Nordens und Südens gegeben, welche sie viele Dinge begreifen macht und andere Dinge tun heißt, die ein Engländer nie begreifen wird. Ihr dem Süden periodisch zugewandtes und abgewandtes Temperament, in dem von Zeit zu Zeit das provenkalische und ligurische Blut überschäumt, bewahrt sie vor dem schauerlichen nordischen Grau in Grau und der sonnenlosen Begriffsgespensterei und Blutarmut unserer deutschen Krankheit des Geschmacks, gegen deren Übermaß man sich augenblicklich mit großer Entschlossenheit Blut und Eisen, will sagen, die große Politik, verordnet hat, gemäß einer gefährlichen Heilkunst, welche mich warten und warten, aber bis jetzt noch nicht hoffen lehrt. Auch jetzt noch gibt es in Frankreich ein Vorverständnis und ein Entgegenkommen für jene selteneren und selten befriedigten Menschen, welche zu umfänglich sind, um in irgendeiner Vaterländerei ihr Genüge zu finden, und im Norden den Süden, im Süden den Norden zu lieben wissen, für die geborenen Mittelländler, die guten Europäer. Etwas ist allen gemein. Sie halten sich die Ohren zu vor der rasenden Dummheit und dem lärmenden Maulwerk des demokratischen Bourgeois. Für sie hat Bizet Musik gemacht, dieses letzte Genie, welches eine neue Schönheit und Verführung gesehen, der ein Stück Süden der Musik entdeckt hat. Gesetzt, dass einer den Süden liebe, wie ich ihn liebe, als eine große Schule der Genesung, im geistigsten und sinnlichsten, als eine unbändige Sonnenfülle und Sonnenverklärung, welche sich über ein selbstherrliches, an sich glaubendes Dasein breitet. Nun, ein solcher wird sich etwas vor der deutschen Musik in Acht nehmen lernen, weil sie, indem sie seinen Geschmack zurückverdirbt, ihm die Gesundheit mit zurückverdirbt. Ein solcher Südländer, nicht der Abkunft, sondern dem Glauben nach, muss, falls er von der Zukunft der Musik träumt, auch von einer Erlösung der Musik vom Norden träumen und das Vorspiel einer tieferen, mächtigeren, vielleicht böseren und geheimnisvolleren Musik in seinen Ohren haben, einer überdeutschen Musik, welche vor dem Anblick des blauen wollüstigen Meers und der mittelländischen Himmelshelle nicht verklingt, vergilbt, verblasst, wie es alle deutsche Musik tut, einer übereuropäischen Musik, die noch vor den braunen Sonnenuntergängen der Wüste recht behält, deren Seele mit der Palme verwandt ist und unter großen schönen einsamen Raubtieren heimisch zu sein und zu schweifen versteht. Ich könnte mir eine Musik denken, deren seltenster Zauber darin bestünde, dass sie von Gut und Böse nichts mehr wüsste, nur dass vielleicht irgendein Schiffer Heimweh, irgendwelche goldene Schatten und zärtliche Schwächen hier und da über sie hinwegliefen. Eine Kunst, welche von großer Ferne her die Farben einer untergehenden, fast unverständlich gewordenen moralischen Welt zu sich flüchten sehe. Und die gastfreundlich und tief genug zum Empfang solcher späten Flüchtlinge wäre. 256 Dank der krankhaften Entfremdung, welche der Nationalitätswahnsinn zwischen die Völker Europas gelegt hat und noch legt, dank ebenfalls den Politikern des kurzen Blicks und der raschen Hand, die heute mit seiner Hilfe obenauf sind und gar nicht ahnen, wie sehr die auseinanderlösende Politik, welche sie treiben, notwendig nur Zwischenaktspolitik sein kann, dank alledem und manchem heute. Ganz unaussprechbaren werden jetzt die unzweideutigsten Anzeichen übersehen oder willkürlich und lügenhaft umgedeutet, in denen sich ausspricht, dass Europa eins werden will. Bei allen tieferen und umfänglicheren Menschen dieses Jahrhunderts war es die eigentliche Gesamtrichtung in der geheimnisvollen Arbeit ihrer Seele, den Weg zu jener neuen Synthesis vorzubereiten und versuchsweise den Europäer der Zukunft vorwegzunehmen. Nur mit ihren Vordergründen, oder in schwächeren Stunden, etwa im Alter, gehörten sie zu den Vaterländern. Sie ruhten sich nur von sich selber aus, wenn sie Patrioten wurden. Ich denke an Menschen wie Napoleon, Goethe, Beethoven, Stendhal, Heinrich Heine, Schopenhauer. Man verarge mir es nicht, wenn ich auch Richard Wagner zu ihnen rechne, über den man sich nicht durch seine eigenen Missverständnisse verführen lassen darf. Genies seiner Art haben selten das Recht, sich selbst zu verstehen. Noch weniger freilich durch den ungesitteten Lärm, mit dem man sich jetzt in Frankreich gegen Richard Wagner sperrt und wehrt. Die Tatsache bleibt nichtsdestoweniger bestehen, dass die französische Spätromantik der 40er Jahre und Richard Wagner auf das engste und innigste zueinander gehören. Sie sind sich in allen Höhen und Tiefen ihrer Bedürfnisse verwandt, grundverwandt. Europa ist es, das eine Europa, dessen Seele sich durch ihre vielfältige und ungestüme Kunst hinaus, hinaufdrängt. Und sehnt, wohin? 255 gegen die deutsche Musik halte ich mancherlei Vorsicht für geboten. In ein neues Licht? Nach einer neuen Sonne? Gewiss ist, dass der gleiche Sturm und Drang sie quälte, dass sie auf gleiche Weise suchten, diese letzten großen Suchenden. Allesamt beherrscht von der Literatur bis in ihre Augen und Ohren, die ersten Künstler von weltliterarischer Bildung, meistens sogar selber Schreibende, Dichtende, Vermittler und Vermischer der Künste und der Sinne. Wagner gehört als Musiker unter die Maler, als Dichter unter die Musiker, als Künstler überhaupt unter die Schauspieler. Allesamt Fanatiker des Ausdrucks, um jeden Preis. Ich hebe Delacroix hervor, den nächstverwandten Wagners, allesamt große Entdecker im Reiche des Erhabenen, auch des Hässlichen und Grässlichen, noch größere Entdecker im Effekte, in der Schaustellung, in der Kunst der Schauläden, allesamt Talente weit über ihr Genie hinaus. Virtuosen durch und durch, mit unheimlichen Zugängen zu allem, was verführt, lockt, zwingt, umwirft, geborene Feinde der Logik und der geraden Linien. Begehrlich nach dem Fremden, dem Exotischen, dem Ungeheuren, dem Krummen, dem sich Widersprechenden, als Menschen Tantalusse des Willens, heraufgekommene Plebejer, welche sich im Leben und Schaffen eines vornehmen Tempo, eines Lento unfähig wussten. Man denke zum Beispiel an Balzac, zügellose Arbeiter, beinahe Selbstzerstörer durch Arbeit, Antinomisten und Aufrührer in den Sitten, Ehrgeizige und Unersättliche ohne Gleichgewicht und Genuss. Allesamt zuletzt an dem christlichen Kreuze zerbrechend und niedersinkend. Und das mit Fug und Recht. Denn wer von ihnen wäre tief und ursprünglich genug zu einer Philosophie des Antichrist gewesen? Im Ganzen eine verwegen wagende, prachtvoll gewaltsame, hochfliegende und hochemporreißende Art höherer Menschen, welche ihrem Jahrhundert, und es ist das Jahrhundert der Menge, den Begriff höherer Mensch erst zu lehren hatte. Mögen die deutschen Freunde Richard Wagners darüber mit sich zu Rate gehen, ob es in der Wagnerschen Kunst etwas schlechthin Deutsches gibt, oder ob nicht gerade deren Auszeichnung ist, aus überdeutschen Quellen und Antrieben zu kommen, wobei nicht unterschätzt werden mag, wie zur Ausbildung seines Typus gerade Paris unentbehrlich war. Nachdem ihn in der entscheidendsten Zeit die Tiefe seiner Instinkte verlangen hieß, und wie die ganze Art seines Auftretens, seines Selbstapostolats erst angesichts des französischen Sozialistenvorbilds sich vollenden konnte. Vielleicht wird man, bei einer feineren Vergleichung, zu Ehren der deutschen Natur Richard Wagners finden, dass er es in allem stärker, verwegener, härter, höher getrieben hat, als es ein Franzose des 19. Jahrhunderts treiben könnte, dank dem Umstande, dass wir Deutschen der Barbarei noch näher stehen als die Franzosen. Vielleicht ist sogar das Merkwürdigste, was Richard Wagner geschaffen hat, der ganzen so späten lateinischen Rasse für immer und nicht nur für heute unzugänglich, unnachfühlbar, unerschambar. Die Gestalt des Siegfried, jenes sehr freien Menschen, der in der Tat bei weitem zu frei, zu hart, zu wohlgemut, zu gesund, zu antikatholisch für den Geschmack alter und mürber Kulturvölker sein mag. Er mag sogar eine Sünde wider die Romantik gewesen sein, dieser antiromanische Siegfried. Nun, Wagner hat diese Sünde reichlich quitt gemacht, in seinen alten trüben Tagen, als er einen Geschmack vorwegnehmend, der inzwischen Politik geworden ist, mit der ihm eigenen religiösen Vehemenz den Weg nach Rom, wenn nicht zu gehen, so doch zu predigen anfing. Damit man mich, mit diesen letzten Worten, nicht missverstehe, will ich einige kräftige Reime zu Hilfe nehmen, welche auch weniger feinen Ohren es verraten werden, was ich will, was ich gegen den letzten Wagner und seine Parsifalmusik will. Ist das noch Deutsch? Aber wer möchte genau aussprechen, was alle diese Meister neuer Sprachmittel nicht deutlich auszusprechen wussten? Aus deutschem Herzen kam dies schwüle Kreischen? Und deutschen Leibs ist dies sich selbst entfleischen? Deutsch ist dies Priesterhände spreizen, dies Weihrauch düftelnde Sinne reizen? Und Deutsch dies Stocken, Stürzen, Taumeln, dies ungewisse Bimbambaumeln? Dies Nonnenäugeln, Aveglocken bimmeln, dies ganze falsch verzückte Himmel über Himmeln? Ist das noch Deutsch? Was ist vornehm 257 jede Erhöhung des Typus, Mensch, war bisher das Werk einer aristokratischen Gesellschaft, und so wird es immer wieder sein, als einer Gesellschaft, welche an eine lange Leiter der Rangordnung und Wertverschiedenheit von Mensch und Mensch glaubt und Sklaverei in irgendeinem Sinne nötig hat. Ohne das Pathos der Distanz, wie es aus dem eingefleischten Unterschied der Stände, aus dem beständigen Ausblick und Herabblick der herrschenden Kaste auf Untertänige und Werkzeuge und aus ihrer ebenso beständigen Übung im Gehorchen und Befehlen, Nieder- und Fernhalten erwächst, könnte auch jenes andere geheimnisvollere Pathos gar nicht erwachsen, jenes Verlangen nach immer neuer Distanzerweiterung innerhalb der Seele selbst, die Herausbildung immer höherer, seltenerer, fernerer, weitgespannterer, umfänglicherer Zustände. Kurz eben die Erhöhung des Typus, Mensch, die fortgesetzte Selbstüberwindung des Menschen, um eine moralische Formel in einem übermoralischen Sinne zu nehmen. Freilich, man darf sich über die Entstehungsgeschichte einer aristokratischen Gesellschaft, also der Voraussetzung jener Erhöhung des Typus, Mensch, keinen humanitären Täuschungen hingeben. Die Wahrheit ist hart. Sagen wir es uns ohne Schonung, wie bisher jede höhere Kultur auf Erden angefangen hat. Menschen mit einer noch natürlichen Natur, Barbaren in jedem furchtbaren Verstande des Wortes, Raubmenschen. Noch im Besitz ungebrochener Willenskräfte und Machtbegierden, warfen sich auf schwächere, gesittetere, friedlichere, vielleicht handeltreibende oder viehzüchtende Rassen, oder auf alte Mürbe. Kulturen, in denen eben die letzte Lebenskraft in glänzenden Feuerwerken von Geist und Verderbnis verflackerte. Die vornehme Kaste war im Anfang immer die Barbarenkaste. Ihr Übergewicht lag nicht vorerst in der physischen Kraft, sondern in der seelischen. Es waren die ganzeren Menschen, was auf jeder Stufe auch so viel mit bedeutet als die ganzeren Bestien. 258 Korruption, als der Ausdruck davon, dass innerhalb der Instinkte Anarchie droht. Und dass der Grundbau der Affekte, der Leben, heißt, erschüttert ist. Korruption ist, je nach dem Lebensgebilde, an dem sie sich zeigt, etwas Grundverschiedenes. Wenn zum Beispiel eine Aristokratie, wie die Frankreichs am Anfange der Revolution, mit einem sublimen Ekel ihre Privilegien wegwirft und sich selbst einer Ausschweifung ihres moralischen Gefühls zum Opfer bringt, so ist dies Korruption. Es war eigentlich nur der Abschlussakt jener Jahrhunderte dauernden Korruption, vermöge deren sie Schritt für Schritt ihre herrschaftlichen Befugnisse abgegeben und sich zur Funktion des Königtums, zuletzt gar zu dessen Putz und Prunkstück, herabgesetzt hatte. Das Wesentliche an einer guten und gesunden Aristokratie ist aber, dass sie sich nicht als Funktion, sei es des Königtums, sei es des Gemeinwesens, sondern als dessen Sinn und höchste Rechtfertigung fühlt, dass sie deshalb mit gutem Gewissen das Opfer einer Unzahl Menschen hinnimmt, welche um ihretwillen zu unvollständigen Menschen, zu Sklaven, zu Werkzeugen herabgedrückt und vermindert werden müssen. Ihr Grundglaube muss eben sein, dass die Gesellschaft nicht um der Gesellschaft willen da sein dürfe, sondern nur als Unterbau und Gerüst, an dem sich eine ausgesuchte Art Wesen zu ihrer höheren Aufgabe und überhaupt zu einem höheren Sein emporzuheben vermag. Vergleichbar jenen sonnensüchtigen Kletterpflanzen auf Java. Man nennt sie Sipo Matador, welche mit ihren Armen einen Eichbaum so lange und oft umklammern, bis sie endlich, hoch über ihm, aber auf ihn gestützt, in freiem Lichte ihre Krone entfalten und ihr Glück zur Schau tragen können. 259 sich gegenseitig der Verletzung, der Gewalt, der Ausbeutung enthalten, seinen Willen dem des anderen gleichsetzen. Dies kann in einem gewissen groben Sinne zwischen Individuen zur guten Sitte werden, wenn die Bedingungen dazu gegeben sind, nämlich deren tatsächliche Ähnlichkeit in Kraftmengen und Wertmaßen und ihre Zusammengehörigkeit innerhalb eines Körpers. Sobald man aber dies Prinzip weiternehmen wollte und womöglich gar als Grundprinzip der Gesellschaft, so würde es sich sofort erweisen als das, was es ist, als Wille zur Verneinung des Lebens, als Auflösungs- und Verfallsprinzip. Hier muss man gründlich auf den Grund denken und sich aller empfindsamen Schwächlichkeit erwehren. Leben selbst ist wesentlich Aneignung, Verletzung, Überwältigung des Fremden und Schwächeren. Unterdrückung, Härte, Aufzwängung eigener Formen, Einverleibung und mindestens, Mildestens, Ausbeutung. Aber wozu sollte man immer gerade solche Worte gebrauchen, denen von alters her eine verleumderische Absicht eingeprägt ist? Auch jener Körper, innerhalb dessen, wie vorher angenommen wurde, die Einzelnen sich als gleich behandeln. Es geschieht in jeder gesunden Aristokratie, muss selber, falls er ein lebendiger und nicht ein absterbender Körper ist, alles das gegen andere Körper tun, wessen sich die Einzelnen in ihm gegeneinander enthalten. Er wird der leibhafte Wille zur Macht sein müssen, er wird wachsen, um sich greifen, an sich ziehen, Übergewicht gewinnen wollen, nicht aus irgendeiner Moralität oder Immoralität heraus, sondern weil er lebt, und weil Leben eben Wille zur Macht ist. In keinem Punkte ist aber das gemeine Bewusstsein der Europäer widerwilliger gegen Belehrung als hier. Man schwärmt jetzt überall, unter wissenschaftlichen Verkleidungen sogar, von kommenden Zuständen der Gesellschaft, denen der ausbeuterische Charakter abgehen soll. Das klingt in meinen Ohren, als ob man ein Leben zu erfinden verspräche, welches sich aller organischen Funktionen enthielte. Die Ausbeutung gehört nicht einer verderbten oder unvollkommenen und primitiven Gesellschaft an. Sie gehört ins Wesen des Lebendigen, als organische Grundfunktion. Sie ist eine Folge des eigentlichen Willens zur Macht, der eben der Wille des Lebens ist. Gesetzt. Dies ist als Theorie eine Neuerung. Als Realität ist es das Urfaktum aller Geschichte. Man sei doch so weit gegen sich ehrlich. 260 bei einer Wanderung durch die vielen feineren und gröberen Moralen, welche bisher auf Erden geherrscht haben oder noch herrschen, fand ich gewisse Züge regelmäßig miteinander wiederkehrend und aneinander geknüpft, bis sich mir endlich zwei Grundtypen verrieten und ein Grundunterschied heraussprang. Es gibt Herrenmoral und Sklavenmoral. Ich füge sofort hinzu, dass in allen höheren und gemischteren Kulturen auch Versuche der Vermittlung beider Moralen zum Vorschein kommen, noch öfter das Durcheinander derselben und gegenseitige Missverstehen, ja bisweilen ihr hartes Nebeneinander, sogar im selben Menschen, innerhalb einer Seele. Die moralischen Wertunterscheidungen sind entweder unter einer herrschenden Art entstanden, welche sich ihres Unterschieds gegen die Beherrschte mit Wohlgefühl bewusst wurde, oder unter den Beherrschten, den Sklaven und Abhängigen jeden Grades. Im ersten Falle, wenn die Herrschenden es sind, die den Begriff gut bestimmen, sind es die erhobenen stolzen Zustände der Seele, welche als das Auszeichnende und die Rangordnung Bestimmende empfunden werden. Erwägt, noch steht ihr an der Pforte. Denn was ihr hört, ist Rom. Roms Glaube ohne Worte. 9. Hauptstück. Der vornehme Mensch trennt die Wesen von sich ab, an denen das Gegenteil solcher gehobener stolzer Zustände zum Ausdruck kommt. Er verachtet sie. Verachtet wird der Feige, der Ängstliche, der Kleinliche, der an die enge Nützlichkeit Denkende. Ebenso der Misstrauische mit seinem unfreien Blicke, der sich Erniedrigende, die Hundeart von Mensch, welche sich misshandeln lässt, der bettelnde Schmeichler, vor allem der Lügner. Es ist ein Grundglaube aller Aristokraten, dass das gemeine Volk lügnerisch ist. Man bemerke sofort, dass in dieser ersten Art Moral der Gegensatz gut und schlecht so viel bedeutet wie vornehm und verächtlich. Der Gegensatz gut und böse ist anderer Herkunft. Es liegt auf der Hand, dass die moralischen Wertbezeichnungen überall zuerst auf Menschen und erst abgeleitet und spät auf Handlungen gelegt worden sind, weshalb es ein arger Fehlgriff ist, wenn Moralhistoriker von Fragen den Ausgang nehmen wie, warum ist die mitleidige Handlung gelobt worden? Die vornehme Art Mensch fühlt sich als wertbestimmend, sie hat nicht nötig, sich gutheißen zu lassen, sie urteilt, was mir schädlich ist, das ist an sich schädlich. Sie weiß sich als das, was überhaupt erst Ehre den Dingen verleiht, sie ist werteschaffend. Im Vordergrunde steht das Gefühl der Fülle, der Macht, die überströmen will, das Glück der hohen Spannung, das Bewusstsein eines Reichtums, der schenken und abgeben möchte, auch der vornehme Mensch. Hilft dem Unglücklichen, aber nicht oder fast nicht aus Mitleid, sondern mehr aus einem Drang, den der Überfluss von Macht erzeugt. Der vornehme Mensch ehrt in sich den Mächtigen, auch den, welcher Macht über sich selbst hat, der zu reden und zu schweigen versteht, der mit Lust Strenge und Härte gegen sich übt und Ehrerbietung vor allem Strengen und Harten hat. Wir Wahrhaftigen, so nannten sich im alten Griechenland die Adeligen. Alles, was sie an sich kennt, ehrt sie. Eine solche Moral ist Selbstverherrlichung. Ein hartes Herz legte Wotan mir in die Brust, heißt es in einer alten skandinavischen Saga. So ist es aus der Seele eines stolzen Wikingers heraus mit Recht gedichtet. Vornehme und Tapfere, welche so denken, sind am entferntesten von jener Moral, welche gerade im Mitleiden oder im Handeln für andere oder im Desinteressement das Abzeichen des Moralischen sieht. Der Glaube an sich selbst, der Stolz auf sich selbst, eine Grundfeindschaft und Ironie gegen Selbstlosigkeit, gehört ebenso bestimmt zur vornehmen Moral wie eine leichte Geringschätzung und Vorsicht vor den Mitgefühlen und dem warmen Herzen. Eine solche Art Mensch ist eben stolz darauf, nicht zum Mitleiden gemacht zu sein. Weshalb der Held der Saga warnend hinzufügt, wer jung schon kein hartes Herz hat, dem wird es niemals hart. Die tiefe Ehrfurcht vor dem Alter und vor dem Herkommen. Das ganze Recht steht auf dieser doppelten Ehrfurcht, der Glaube und das Vorurteil zugunsten der Vorfahren und zu Ungunsten der Kommenden. Ist typisch in der Moral der Mächtigen, und wenn umgekehrt die Menschen der modernen Ideen beinahe instinktiv an den Fortschritt und die Zukunft glauben und der Achtung vor dem Alter immer mehr ermangeln, so verrät sich damit genugsam schon die unvornehme Herkunft dieser Ideen. Am meisten ist aber eine Moral der Herrschenden dem gegenwärtigen Geschmacke fremd und peinlich in der Strenge ihres Grundsatzes, dass man nur gegen seinesgleichen Pflichten habe, dass man gegen die Wesen niedrigeren Ranges, gegen alles Fremde nach Gutdünken oder, wie es das Herz will, handeln dürfe und jedenfalls, jenseits von Gut und Böse, hierhin mag Mitleiden und dergleichen gehören. Die Fähigkeit und Pflicht zu langer Dankbarkeit und langer Rache, beides nur innerhalb seinesgleichen, die Feinheit in der Wiedervergeltung, das Begriffsraffinement in der Freundschaft, eine gewisse Notwendigkeit, Feinde zu haben, gleichsam als Abzugsgräben für die Affekte Neid, Streitsucht, Übermut, im Grunde, um gut Freund sein zu können. Alles das sind typische Merkmale der vornehmen Moral, welche, wie angedeutet, nicht die Moral der modernen Ideen ist und deshalb heute schwer nachzufühlen, auch schwer auszugraben und aufzudecken ist. Die Mächtigen sind es, welche zu ehren verstehen. Es ist ihre Kunst, ihr Reich der Erfindung. Es steht anders mit dem zweiten Typus der Moral, der Sklavenmoral. Gesetzt, dass die Vergewaltigten, Gedrückten, Leidenden, Unfreien, ihrer selbst ungewissen und müden moralisieren. Was wird das Gleichartige ihrer moralischen Wertschätzungen sein? Der Blick des Sklaven ist abgünstig für die Tugenden des Mächtigen. Er hat Skepsis und Misstrauen, er hat Feinheit des Misstrauens gegen alles Gute. was dort geehrt wird. Er möchte sich überreden, dass das Glück selbst dort nicht echt sei. Umgekehrt werden die Eigenschaften hervorgezogen und mit Licht übergossen, welche dazu dienen, Leidenden das Dasein zu erleichtern. Hier kommt das Mitleiden, die gefällige hilfsbereite Hand, das warme Herz, die Geduld, der Fleiß, die Demut, die Freundlichkeit zu ehren. Denn das sind hier die nützlichsten Eigenschaften und beinahe die einzigen Mittel, den Druck des Daseins auszuhalten. Wahrscheinlich wird ein pessimistischer Argwohn gegen die ganze Lage des Menschen zum Ausdruck kommen, vielleicht eine Verurteilung des Menschen mitsamt seiner Lage. Hier ist der Herd für die Entstehung jenes berühmten Gegensatzes, Gut und Böse. Ins Böse wird die Macht und Gefälligkeit hineinempfunden. Eine gewisse Furchtbarkeit, Feinheit und Stärke, welche die Verachtung nicht aufkommen lässt. Nach der Sklavenmoral erregt also der Böse Furcht. Nach der Herrenmoral ist es gerade der Gute, der Furcht erregt und erregen will, während der Schlechte Mensch als der Verächtliche empfunden wird. Der Gegensatz kommt auf seine Spitze, wenn sich, gemäß der Sklavenmoral Konsequenz, zuletzt nun auch an den Guten dieser Moral ein Hauch von Geringschätzung hängt. Sie mag leicht und wohlwollend sein, weil der Gute innerhalb der Sklavendenkweise jedenfalls der ungefährliche Mensch sein muss. Er ist gutmütig, leicht zu betrügen, ein bisschen dumm vielleicht, un bonhomme. Ein letzter Grundunterschied. Das Verlangen nach Freiheit, der Instinkt für das Glück und die Feinheiten des Freiheitsgefühls gehört ebenso notwendig zur Sklavenmoral und Moralität, als die Kunst und Schwärmerei in der Ehrfurcht, in der Hingebung das regelmäßige Symptom einer aristokratischen Denk- und Wertungsweise ist. Hieraus lässt sich ohne weiteres verstehen, warum die Liebe als Passion, es ist unsere europäische Spezialität, schlechterdings vornehmer Abkunft sein muss. Bekanntlich gehört ihre Erfindung den provenkalischen Ritterdichtern zu, jenen prachtvollen erfinderischen Menschen des Guy Saber, denen Europa so vieles und beinahe sich selbst verdankt. 261 zu den Dingen, welche einem vornehmen Menschen vielleicht am schwersten zu begreifen sind, gehört die Eitelkeit. Er wird versucht sein, sie noch dort zu leugnen, wo eine andere Art Mensch sie mit beiden Händen zu fassen meint. Das Problem ist für ihn, sich Wesen vorzustellen, die eine gute Meinung über sich zu erwecken suchen, welche sie selbst von sich nicht haben, und also auch nicht, verdienen, und die doch hinterdrein an diese gute Meinung selber glauben. Das erscheint ihm zur Hälfte so geschmacklos und unehrerbietig vor sich selbst, zur anderen Hälfte so barock und vernünftig, dass er die Eitelkeit gern als Ausnahme fassen möchte und sie in den meisten Fällen, wo man von ihr redet, anzweifelt. Er wird zum Beispiel sagen, ich kann mich über meinen Wert irren und andererseits doch verlangen, dass mein Wert gerade so, wie ich ihn ansetze, auch von anderen anerkannt werde. Aber das ist keine Eitelkeit, sondern Dünkel oder, in den häufigeren Fällen, das, was Demut, auch Bescheidenheit genannt wird. Oder auch, ich kann mich aus vielen Gründen über die gute Meinung anderer freuen. Vielleicht weil ich sie ehre und liebe und mich an jeder ihrer Freuden erfreue. Vielleicht auch weil ihre gute Meinung den Glauben an meine eigene gute Meinung bei mir unterschreibt und kräftigt. Vielleicht weil die gute Meinung anderer, selbst in Fällen, wo ich sie nicht teile, mir doch nützt oder Nutzen verspricht. Aber das ist alles nicht Eitelkeit. Der vornehme Mensch muss es sich erst mit Zwang, namentlich mit Hilfe der Historie, vorstellig machen, dass seit unvordenklichen Zeiten, in allen irgendwie abhängigen Volksschichten der gemeine Mensch nur das war, was er galt, gar nicht daran gewöhnt, Werte selbst anzusetzen, maß er auch sich keinen anderen Wert bei, als seine Herren ihm beimaßen. Es ist das eigentliche Herrenrecht, Werte zu schaffen. Mag man es als die Folge eines ungeheuren Atavismus begreifen, dass der gewöhnliche Mensch auch jetzt noch immer erst auf eine Meinung über sich wartet und sich dann derselben instinktiv unterwirft. Aber durchaus nicht bloß einer guten Meinung, sondern auch einer schlechten und unbilligen, Man denke zum Beispiel an den größten Teil der Selbstschätzungen und Selbstunterschätzungen, welche gläubige Frauen ihren Beichtvätern ablernen und überhaupt der gläubige Christ seiner Kirche ablernt. Tatsächlich wird nun, gemäß dem langsamen Heraufkommen der demokratischen Ordnung der Dinge und seiner Ursache, der Blutvermischung von Herren und Sklaven, der ursprünglich vornehme und seltene Drang, sich selbst von sich aus einen Wert zuzuschreiben und von sich gut zu denken, mehr und mehr ermutigt und ausgebreitet werden. Aber er hat jederzeit einen älteren, breiteren und gründlicher einverleibten Hang gegen sich, und im Phänomene der Eitelkeit wird dieser ältere Hang Herr über den jüngeren. Der Eitle freut sich über jede gute Meinung, die er über sich hört, ganz abseits von allen Gesichtspunkten ihrer Nützlichkeit, und ebenso abgesehen von wahr und falsch, ebenso wie er an jeder schlechten Meinung leidet. Denn er unterwirft sich beiden, er fühlt sich ihnen unterworfen, aus jenem ältesten Instinkte der Unterwerfung, der an ihm ausbricht. Es ist, der Sklave, im Blute des Eitlen, ein Rest von der Verschmitztheit des Sklaven. Und wie viel, Sklave, ist zum Beispiel jetzt noch im Weibe rückständig, welcher zu guten Meinungen über sich zu verführen sucht. Es ist ebenfalls der Sklave, der vor diesen Meinungen nachher sofort selbst niederfällt, wie als ob er sie nicht hervorgerufen hätte. Die Sklavenmoral ist wesentlich Nützlichkeitsmoral. Überall, wo die Sklavenmoral zum Übergewicht kommt, zeigt die Sprache eine Neigung, die Worte gut und dumm einander anzunähern. Umgekehrt weiß man aus den Erfahrungen der Züchter, dass Arten, denen eine überreichliche Ernährung und überhaupt ein Mehr von Schutz und Sorgfalt zuteil wird, alsbald in der stärksten Weise zur Variation des Typus neigen und reich an Wundern und Monstrositäten, auch an monströsen Lastern, sind. Nun sehe man einmal ein aristokratisches Gemeinwesen, etwa eine alte griechische Polis oder Venedig, als eine, sei es freiwillige, sei es unfreiwillige Veranstaltung zum Zweck der Züchtung an. Es sind da Menschen beieinander und auf sich angewiesen, welche ihre Art durchsetzen wollen, meistens, weil sie sich durchsetzen müssen oder in furchtbarer Weise Gefahr laufen, ausgerottet zu werden. Hier fehlt jene Gunst, jenes Übermaß, jener Schutz, unter denen die Variation begünstigt ist. Die Art hat sich als Art nötig, als etwas, das sich gerade vermöge seiner Härte, Gleichförmigkeit, Einfachheit der Form überhaupt durchsetzen und dauerhaft machen kann, im beständigen Kampfe mit den Nachbarn oder mit den aufständischen oder aufstanddrohenden Unterdrückten. Die mannigfaltigste Erfahrung lehrt sie, welchen Eigenschaften vornehmlich sie es verdankt, dass sie, allen Göttern und Menschen zum Trotz, noch da ist, dass sie noch immer obgesiegt hat, diese Eigenschaften nennt sie Tugenden, diese Tugenden allein züchtet sie groß. Sie tut es mit Härte, ja sie will die Härte. Jede aristokratische Moral ist unduldsam, in der Erziehung der Jugend, in der Verfügung über die Weiber, in den Ehesitten, im Verhältnisse von Alt und Jung, in den Strafgesetzen, welche allein die Apartenden ins Auge fassen, sie rechnet die Unduldsamkeit selbst unter die Tugenden, unter dem Namen Gerechtigkeit. Ein Typus mit wenigen, aber sehr starken Zügen, eine Art strenger kriegerischer klugschweigsamer, geschlossener und verschlossener Menschen, und als solche vom feinsten Gefühle für die Zauber und Nuances der Sozietät, wird auf diese Weise über den Wechsel der Geschlechter hinaus festgestellt. Der beständige Kampf mit immer gleichen ungünstigen Bedingungen ist, wie gesagt, die Ursache davon, dass ein Typus fest und hart wird. Endlich aber entsteht einmal eine Glückslage. Die ungeheure Spannung lässt nach. Es gibt vielleicht keine Feinde mehr unter den Nachbarn. Und die Mittel zum Leben, selbst zum Genusse des Lebens, sind überreichlich da. Mit einem Schlage reißt das Band und der Zwang der alten Zucht. Sie fühlt sich nicht mehr als notwendig, als Dasein bedingend. Wollte sie fortbestehen, so könnte sie es nur als eine Form des Luxus, als archaisierender Geschmack, die Variation, sei es als Apartung, ins Höhere, Feinere, Seltenere, sei es als Entartung und Monstrosität, ist plötzlich in der größten Fülle und Pracht auf dem Schauplatze. Der Einzelne wagt einzeln zu sein und sich abzuheben. An diesen Wendepunkten der Geschichte zeigt sich nebeneinander und oft ineinander verwickelt und verstrickt ein herrliches, vielfaches, urwaldhaftes Heraufwachsen und Emporstreben, eine Art tropisches Tempo im Wetteifer des Wachstums und ein ungeheures zugrunde gehen und sich zugrunde richten, dank den wild gegeneinander gewendeten, gleichsam explodierenden Egoismen, welche um Sonne und Licht miteinander ringen und keine Grenze, keine Zügelung, keine Schonung mehr aus der bisherigen Moral zu entnehmen wissen. Und nochmals gesagt, Eitelkeit ist ein Atavismus. 262 eine Art entsteht, ein Typus wird fest und stark unter dem langen Kampfe mit wesentlich gleichen ungünstigen Bedingungen. Der gefährliche und unheimliche Punkt ist erreicht, wo das größere, vielfachere, umfänglichere Leben über die alte Moral hinweglebt. Das Individuum steht da, genötigt zu einer eigenen Gesetzgebung, zu eigenen Künsten und Listen der Selbsterhaltung, Selbsterhöhung, Selbsterlösung. Lauter neue Wozus, lauter neue Womits, keine gemeinsamen Formeln mehr, Missverständnis und Missachtung miteinander im Bunde, der Verfall, Verderb und die höchsten Begierden schauerlich verknotet, das Genie der Rasse aus allen Füllhörnern des Guten und Schlimmen überquellend, ein verhängnisvolles zugleich von Frühling und Herbst, voll neuer Reize und Schleier, die der jungen, noch unausgeschöpften, noch unermüdeten Verderbnis zu eigen sind. Wieder ist die Gefahr da, die Mutter der Moral, die große Gefahr, diesmal ins Individuum verlegt, in den Nächsten und Freund, auf die Gasse, ins eigene Kind, ins eigene Herz, in alles Eigenste und Geheimste von Wunsch und Wille. Was werden jetzt die Moralphilosophen zu predigen haben, die um diese Zeit heraufkommen? Sie entdecken, diese scharfen Beobachter und Eckensteher, dass es schnell zum Ende geht, dass alles um sie verdirbt und verderben macht, dass nichts bis übermorgen steht, eine Art Mensch ausgenommen. Die unheilbar Mittelmäßigen. Die Mittelmäßigen allein haben Aussicht, sich fortzusetzen, sich fortzupflanzen. Sie sind die Menschen der Zukunft, die einzig Überlebenden. Seid wie sie. Werdet mittelmäßig. Heißt nunmehr die alleinige Moral, die noch Sinn hat, die noch Ohren findet. Aber sie ist schwer zu predigen. Diese Moral der Mittelmäßigkeit. Sie darf es ja niemals eingestehen, was sie ist und was sie will. Sie muss von Maß und Würde und Pflicht und Nächstenliebe reden. Sie wird Not haben, die Ironie zu verbergen. 263 Es gibt einen Instinkt für den Rang, welcher, mehr als alles, schon das Anzeichen eines hohen Ranges ist. Es gibt eine Lust an den Nuancen der Ehrfurcht, die auf vornehme Abkunft und Gewohnheiten raten lässt. Die Feinheit, Güte und Höhe einer Seele wird gefährlich auf die Probe gestellt, wenn etwas an ihr vorübergeht, das ersten Ranges ist, aber noch nicht von den Schaudern der Autorität vor zudringlichen Griffen und Plumpheiten gehütet wird. Etwas, das unabgezeichnet, unentdeckt, versuchend, vielleicht willkürlich verhüllt und verkleidet, wie ein lebendiger Prüfstein seines Weges geht. Zu wessen Aufgabe und Übung es gehört, Seelen auszuforschen, der wird sich in mancherlei Formen gerade dieser Kunst bedienen, um den letzten Wert einer Seele, die unverrückbare Eingeborene Rangordnung, zu der sie gehört, festzustellen. Er wird sie auf ihren Instinkt der Ehrfurcht hin auf die Probe stellen. Différence engendre Heine. Die Gemeinheit mancher Natur spritzt plötzlich wie schmutziges Wasser hervor, wenn irgendein heiliges Gefäß, irgendeine Kostbarkeit aus verschlossenen Schreinen, irgendein Buch mit den Zeichen des großen Schicksals vorübergetragen wird. Und andererseits gibt es ein unwillkürliches Verstummen, ein Zögern des Auges, ein Stillewerden aller Gebärden, woran sich ausspricht, dass eine Seele die Nähe des Verehrungswürdigsten fühlt. Die Art, mit der im Ganzen bisher die Ehrfurcht vor der Bibel in Europa aufrechterhalten wird, ist vielleicht das beste Stück Zucht und Verfeinerung der Sitte, das Europa dem Christentume verdankt. Solche Bücher der Tiefe und der letzten Bedeutsamkeit brauchen zu ihrem Schutz eine von außen kommende Tyrannei von Autorität, um jene Jahrtausende von Dauer zu gewinnen, welche nötig sind, sie auszuschöpfen und auszuraten. Es ist viel erreicht, wenn der großen Menge, den flachen und Geschwindärmen aller Art, jenes Gefühl endlich angezüchtet ist, dass sie nicht an alles rühren dürfe, dass es heilige Erlebnisse gibt, vor denen sie die Schuhe auszuziehen und die unsaubere Hand fernzuhalten hat. Es ist beinahe ihre höchste Steigerung zur Menschlichkeit. Umgekehrt wirkt an den sogenannten Gebildeten, den Gläubigen der modernen Ideen, vielleicht nicht so ekelerregend als ihr Mangel an Scham, ihre bequeme Frechheit des Auges und der Hand, mit der von ihnen an alles gerührt, geleckt, getastet wird. Und es ist möglich, dass sich heute im Volke, im niedern Volke, namentlich unter Bauern, immer noch mehr relative Vornehmheit des Geschmacks und Takt der Ehrfurcht vorfindet als bei der Zeitung lesenden Halbwelt des Geistes, den Gebildeten. 264 Es ist aus der Seele eines Menschen nicht wegzuwischen, was seine Vorfahren am liebsten und beständigsten getan haben. Ob sie etwa emsige Sparer waren und Zubehör eines Schreibtisches und Geldkastens, bescheiden und bürgerlich in ihren Begierden, bescheiden auch in ihren Tugenden, oder ob sie ans Befehlen von früh bis spät gewöhnt lebten, rauen Vergnügungen hold und daneben vielleicht noch raueren Pflichten und Verantwortungen, oder ob sie endlich alte Vorrechte der Geburt und des Besitzes irgendwann einmal geopfert haben, um ganz ihrem Glauben, ihrem Gotte, zu leben, als die Menschen eines unerbittlichen und zarten Gewissens, welches vor jeder Vermittlung errötet. Diese Moral selbst war es, welche die Kraft ins Ungeheure aufgehäuft, die den Bogen auf so bedrohliche Weise gespannt hat. Jetzt ist, jetzt wird sie, überlebt. Gesetzt, man kennt einiges von den Eltern, so ist ein Schluss auf das Kind erlaubt. Irgendeine widrige Unenthaltsamkeit, irgendein Winkelneid, eine plumpe Sich-Rechtgeberei, wie diese drei zusammen zu allen Zeiten den eigentlichen Pöbeltypus ausgemacht haben, dergleichen muss auf das Kind so sicher übergehen wie verderbtes Blut. Und mit Hilfe der besten Erziehung und Bildung wird man eben nur erreichen, über eine solche Vererbung zu täuschen. Und was will heute Erziehung und Bildung anderes? In unserem sehr volkstümlichen, will sagen pöbelhaften Zeitalter muss Erziehung und Bildung wesentlich die Kunst zu täuschen sein, über die Herkunft, den vererbten Pöbel in Leib und Seele hinwegzutäuschen. Ein Erzieher, der heute vor allem Wahrhaftigkeit predigte und seinen Züchtlingen beständig zuriefe, seid wahr. Seid natürlich. Gebt euch, wie ihr seid. Selbst ein solcher tugendhafter und treuherziger Esel würde nach einiger Zeit zu jener Förke des Horaz greifen lernen, um naturam expellere, mit welchem Erfolge? Es ist gar nicht möglich, dass ein Mensch nicht die Eigenschaften und Vorlieben seiner Eltern und Altvordern im Leibe habe, was auch der Augenschein dagegen sagen mag. Dies ist das Problem der Rasse. 265 Auf die Gefahr hin, unschuldige Ohren missvergnügt zu machen, stelle ich hin. Der Egoismus gehört zum Wesen der vornehmen Seele, ich meine jenen unverrückbaren Glauben, dass einem Wesen, wie wir sind, andere Wesen von Natur untertan sein müssen und sich ihm zu opfern haben. Die vornehme Seele nimmt diesen Tatbestand ihres Egoismus ohne jedes Fragezeichen hin, auch ohne ein Gefühl von Härte, Zwang, Willkür darin, vielmehr wie etwas, das im Urgesetz der Dinge begründet sein mag. Suchte sie nach einem Namen dafür, so würde sie sagen: Es ist die Gerechtigkeit selbst. Sie gesteht sich, unter Umständen, die sie anfangs zögern lassen, zu, dass es mit ihr Gleichberechtigte gibt. Sobald sie über diese Frage des Rangs im Reinen ist, bewegt sie sich unter diesen Gleichen und Gleichberechtigten mit der gleichen Sicherheit in Scham und zarter Ehrfurcht, welche sie im Verkehr mit sich selbst hat, gemäß einer eingeborenen himmlischen Mechanik, auf welche sich alle Sterne verstehen. Es ist ein Stück ihres Egoismus mehr, diese Feinheit und Selbstbeschränkung im Verkehre mit ihresgleichen. Jeder Zern ist ein solcher Egoist. Sie ehrt sich in ihnen und in den Rechten, welche sie an dieselben abgibt. Sie zweifelt nicht, dass der Austausch von Ehren und Rechten als Wesen alles Verkehrs ebenfalls zum naturgemäßen Zustand der Dinge gehört. Der Begriff Gnade hat inter pares keinen Sinn und Wohlgeruch. Es mag eine sublime Art geben, Geschenke von oben her gleichsam über sich ergehen zu lassen und wie Tropfen durstig aufzutrinken. Aber für diese Kunst und Gebärde hat die vornehme Seele kein Geschick. Pöbel, uscre curret. Die vornehme Seele gibt, wie sie nimmt, aus dem leidenschaftlichen und reizbaren Instinkte der Vergeltung heraus, welcher auf ihrem Grunde liegt. Ihr Egoismus hindert sie hier, sie blickt ungern überhaupt nach oben, sondern entweder vor sich, horizontal und langsam, oder hinab, sie weiß sich in der Höhe. 267 Es gibt ein Sprichwort bei den Chinesen, dass die Mütter schon ihre Kinder lehren. Xiao Xin. Mache dein Herz klein. Dies ist der eigentliche Grundhang in späten Zivilisationen. Ich zweifle nicht, dass ein antiker Grieche auch an uns Europäern von heute zuerst die Selbstverkleinerung herauserkennen würde. Damit allein schon gingen wir ihm wieder den Geschmack. 266. Wahrhaft hochachten kann man nur, wer sich nicht selbst sucht. Goethe an Rat Schlosser. 268. Was ist zuletzt die Gemeinheit? Es genügt noch nicht, um sich einander zu verstehen, dass man dieselben Worte gebraucht. Man muss dieselben Worte auch für dieselbe Gattung innerer Erlebnisse gebrauchen, man muss zuletzt seine Erfahrung miteinander gemein haben. Deshalb verstehen sich die Menschen eines Volkes besser untereinander als Zugehörige verschiedener Völker, selbst wenn sie sich der gleichen Sprache bedienen, oder vielmehr, wenn Menschen lange unter ähnlichen Bedingungen, des Klimas, des Bodens, der Gefahr, der Bedürfnisse, der Arbeit, zusammengelebt haben, so entsteht daraus etwas, das sich versteht, ein Volk. In allen Seelen hat eine gleiche Anzahl oft wiederkehrender Erlebnisse die Oberhand gewonnen über seltener kommende. Auf sie hin versteht man sich, schnell und immer schneller, die Geschichte der Sprache ist die Geschichte eines Abkürzungsprozesses. Auf dies schnelle Verstehen hin verbindet man sich, enger und immer enger. Je größer die Gefälligkeit, umso größer ist das Bedürfnis, schnell und leicht über das, was Not tut, übereinzukommen. Sich in der Gefahr nicht misszuverstehen, das ist es, was die Menschen zum Verkehre schlechterdings nicht entbehren können. Noch bei jeder Freundschaft oder Liebschaft macht man diese Probe. Nichts derart hat Dauer, sobald man dahinter kommt, dass einer von beiden bei gleichen Worten anders fühlt, meint, wittert, wünscht, fürchtet als der andere. Die Furcht vor dem ewigen Missverständnis, das ist jener wohlwollende Genius, der Personen verschiedenen Geschlechts so oft von übereilten Verbindungen abhält, zu denen Sinne und Herz raten, und nicht irgendein Schopenhauerscher, Genius der Gattung. Welche Gruppen von Empfindungen innerhalb einer Seele am schnellsten wach werden, das Wort ergreifen, den Befehl geben, das entscheidet über die gesamte Rangordnung ihrer Werte, das bestimmt zuletzt ihre Gütertafel. Worte sind Tonzeichen für Begriffe. Begriffe aber sind mehr oder weniger bestimmte Bildzeichen für oft wiederkehrende und zusammenkommende Empfindungen, für Empfindungsgruppen. Gesetzt nun, dass die Not von jeher nur solche Menschen einander angenähert hat, welche mit ähnlichen Zeichen ähnliche Bedürfnisse, ähnliche Erlebnisse andeuten konnten, so ergibt sich im Ganzen, dass die leichte Mitteilbarkeit der Not, das heißt im letzten Grunde das Erleben von nur durchschnittlichen und gemeinen Erlebnissen, unter allen Gewalten, welche über den Menschen bisher verfügt haben, die gewaltigste gewesen sein muss. Die ähnlicheren, die gewöhnlicheren Menschen waren und sind immer im Vorteile, die ausgesuchteren, feineren, seltsameren, schwerer verständlichen bleiben leicht allein, unterliegen bei ihrer Vereinzelung den Unfällen und pflanzen sich selten fort. Man muss ungeheure Gegenkräfte anrufen, um diesen natürlichen, allzu natürlichen Progressus in simili, die Fortbildung des Menschen ins ähnliche, gewöhnliche, durchschnittliche, herdenhafte, ins Gemeine zu kreuzen. 269 Je mehr ein Psycholog, ein Geborener, ein unvermeidlicher Psycholog und Seelenerater, sich den ausgesuchteren Fällen und Menschen zukehrt, umso größer wird seine Gefahr, am Mitleiden zu ersticken. Er hat Härte und Heiterkeit nötig, mehr als ein anderer Mensch. Die Wertschätzungen eines Menschen verraten etwas vom Aufbau seiner Seele und worin sie ihre Lebensbedingungen, ihre eigentliche Not sieht. Die vielfache Marter des Psychologen, der dieses Zugrundegehen entdeckt hat, der diese gesamte innere Heillosigkeit des höheren Menschen, dieses ewige, zu spät, in jedem Sinne, erst einmal und dann fast immer wieder entdeckt, durch die ganze Geschichte hindurch, kann vielleicht eines Tages zur Ursache davon werden, dass er mit Erbitterung sich gegen sein eigenes Los wendet und einen Versuch der Selbstzerstörung macht, dass er selbst verdirbt. Man wird fast bei jedem Psychologen eine verräterische Vorneigung und Lust am Umgange mit alltäglichen und wohlgeordneten Menschen wahrnehmen. Daran verrät sich, dass er immer einer Heilung bedarf. Dass er eine Art Flucht und Vergessen braucht, weg von dem, was ihm seine Einblicke und Einschnitte, was ihm sein Handwerk aufs Gewissen gelegt hat. Die Verderbnis, das Zugrundegehen der höheren Menschen, der fremder gearteten Seelen ist nämlich die Regel. Es ist schrecklich, eine solche Regel immer vor Augen zu haben. Er kommt vor dem Urteile anderer leicht zum Verstummen. Er hört mit einem unbewegten Gesichte zu, wie dort verehrt, bewundert, geliebt, verklärt wird, wo er gesehen hat, oder er verbirgt noch sein Verstummen, indem er irgendeiner Vordergrundsmeinung ausdrücklich zustimmt. Vielleicht geht die Paradoxie seiner Lage so weit ins Schauerliche, dass die Menge, die Gebildeten, die Schwärmer gerade dort, wo er das große Mitleiden neben der großen Verachtung gelernt hat, ihrerseits die große Verehrung lernen, die Verehrung für große Männer und Wundertiere, um deren Willen man das Vaterland, die Erde, die Würde der Menschheit, sich selber segnet und in Ehren hält. Auf welche man die Jugend hinweist, hinerzieht. Und wer weiß, ob sich nicht bisher in allen großen Fällen eben das Gleiche begab, dass die Menge einen Gott anbetete, und dass der Gott nur ein armes Opfertier war. Der Erfolg war immer der größte Lügner, und das Werk selbst ist ein Erfolg. Der große Staatsmann, der Eroberer, der Entdecker ist in seine Schöpfungen verkleidet, bis ins Unerkennbare. Das Werk, das des Künstlers, des Philosophen, erfindet erst den, welcher es geschaffen hat, geschaffen haben soll. Die großen Männer, wie sie verehrt werden, sind kleine schlechte Dichtungen hinterdrein. In der Welt der geschichtlichen Werte herrscht die Falschmünzerei. Diese großen Dichter zum Beispiel, diese Byron, Musset, Poe, Leopardi, Kleist, Gogol. Ich wage es nicht, größere Namen zu nennen, aber ich meine sie, so wie sie nun einmal sind, vielleicht sein müssen. Menschen der Augenblicke, begeistert, sinnlich, kindsköpfisch, im Misstrauen und Vertrauen leichtfertig und plötzlich. Mit Seelen, an denen gewöhnlich irgendein Bruch verhehlt werden soll, oft mit ihren Werken Rache nehmend für eine innere Besudelung, oft mit ihren Auflügen Vergessenheit suchend vor einem allzu treuen Gedächtnis, oft in den Schlamm verirrt und beinahe verliebt, bis sie den Irrlichtern um die Sümpfe herum gleich werden und sich zu Sternen verstellen. Das Volk nennt sie dann wohl Idealisten, oft mit einem langen Ekel kämpfend, mit einem wiederkehrenden Gespenst von Unglauben, der kalt macht und sie zwingt, nach Gloria zu schmachten und den Glauben an sich aus den Händen berauschter Schmeichler zu fressen. Welche Marter sind diese großen Künstler und überhaupt die höheren Menschen für den, der sie einmal erraten hat? Es ist so begreiflich, dass sie gerade vom Weibe, welches hellseherisch ist in der Welt des Leidens und leider auch weit über seine Kräfte hinaus hilf- und rettungssüchtig, so leicht jene Ausbrüche unbegrenzten hingebendsten Mitleids erfahren, welche die Menge, vor allem die verehrende Menge, nicht versteht und mit neugierigen und selbstgefälligen Deutungen überhäuft. Ach, der Wissende des Herzens errät, wie arm, dumm, hilflos, anmaßlich, fehlgreifend, leichter zerstörend als rettend auch die beste tiefste Liebe ist. Es ist möglich, dass unter der heiligen Fabel und Verkleidung von Jesu Leben einer der schmerzlichsten Fälle vom Martyrium des Wissens um die Liebe verborgen liegt. Das Martyrium des unschuldigsten und begehrendsten Herzens, das an keiner Menschenliebe je genug hatte. Das Liebe, geliebt werden und nichts außerdem verlangte, mit Härte, mit Wahnsinn, mit furchtbaren Ausbrüchen gegen die, welche ihm Liebe verweigerten. Die Geschichte eines armen, ungesättigten und unersättlichen in der Liebe, der die Hölle erfinden musste, um die dorthin zu schicken, welche ihn nicht lieben wollten, und der endlich, wissend geworden über menschliche Liebe, einen Gott erfinden musste, der ganz Liebe, ganz lieben können ist, der sich der Menschenliebe erbarmt, weil sie gar so armselig, so unwissend ist. Wer so fühlt, wer dergestalt um die Liebe weiß, sucht den Tod. Die Furcht vor seinem Gedächtnis ist ihm eigen. Dieses Mitleiden täuscht sich regelmäßig über seine Kraft. Das Weib möchte glauben, dass Liebe alles vermag. Es ist sein eigentlicher Glaube. 270 Der geistige Hochmut und Ekel jedes Menschen, der tief gelitten hat. Es bestimmt beinahe die Rangordnung, wie tief Menschen leiden können, seine schaudernde Gewissheit, von der er ganz durchtränkt und gefärbt ist, vermöge seines Leidens mehr zu wissen, als die klügsten und weisesten wissen können, in vielen fernen entsetzlichen Welten bekannt und einmal, zu Hause, gewesen zu sein. Von denen, ihr nichts wisst. Dieser geistige schweigende Hochmut des Leidenden, dieser Stolz des Auserwählten der Erkenntnis, des Eingeweihten, des beinahe Geopferten findet alle Formen von Verkleidung nötig, um sich vor der Berührung mit zudringlichen und mitleidigen Händen und überhaupt vor allem, was nicht seinesgleichen im Schmerz ist, zu schützen. Eine der feinsten Verkleidungsformen ist der Epikureismus und eine gewisse fürderhin zur Schau getragene Tapferkeit des Geschmacks, welche das Leiden leichtfertig nimmt und sich gegen alles Traurige und Tiefe zur Wehr setzt. Aber warum solchen schmerzlichen Dingen nachhängen? Gesetzt, dass man es nicht muss. Das tiefe Leiden macht vornehm. Es trennt. Es gibt wissenschaftliche Menschen, welche sich der Wissenschaft bedienen, weil dieselbe einen heiteren Anschein gibt und weil Wissenschaftlichkeit darauf schließen lässt, dass der Mensch oberflächlich ist. Sie wollen zu einem falschen Schlusse verführen. Es gibt freie, freche Geister, welche verbergen und verleugnen möchten, dass sie zerbrochene, stolze, unheilbare Herzen sind. Der Zynismus Hamlets, der Fall Galliani. Und bisweilen ist die Narrheit selbst die Maske für ein unseliges, allzu gewisses Wissen. Es gibt heitere Menschen, welche sich der Heiterkeit bedienen, weil sie um ihretwillen missverstanden werden. Sie wollen missverstanden sein. Woraus sich ergibt, dass es zur feineren Menschlichkeit gehört, Ehrfurcht vor der Maske zu haben und nicht an falscher Stelle Psychologie und Neugierde zu treiben. Was hilft alle Bravheit und gegenseitige Nützlichkeit? Was hilft aller guter Wille füreinander? Zuletzt bleibt es dabei. Sie können sich nicht riechen. Der höchste Instinkt der Reinlichkeit stellt den mit ihm Behafteten in die wunderlichste und gefährlichste Vereinsamung, als einen Heiligen, denn eben das ist Heiligkeit, die höchste Vergeistigung des genannten Instinktes. Irgendein Mitwissen um eine unbeschreibliche Fülle im Glück des Bades, irgendeine Brunst und Durstigkeit, welche die Seele beständig aus der Nacht in den Morgen und aus dem Trüben, der Trübsal, ins helle, glänzende, tiefe, feine treibt. Ebenso sehr als ein solcher Hang auszeichnet, es ist ein vornehmer Hang, trennt er auch. 271 Was am tiefsten zwei Menschen trennt, das ist ein verschiedener Sinn und Grad der Reinlichkeit. Das Mitleiden des Heiligen ist das Mitleiden mit dem Schmutz des Menschlichen, allzu Menschlichen. 272 Zeichen der Vornehmheit. Nie daran denken, unsere Pflichten zu Pflichten für jedermann herabzusetzen. Die eigene Verantwortlichkeit nicht abgeben wollen, nicht teilen wollen, seine Vorrechte und deren Ausübung unter seine Pflichten rechnen. Und es gibt Grade und Höhen, wo das Mitleiden selbst von ihm als Verunreinigung, als Schmutz gefühlt wird. 273 Ein Mensch, der nach Großem strebt, betrachtet jedermann, dem er auf seiner Bahn begegnet, entweder als Mittel oder als Verzögerung und Hemmnis, oder als zeitweiliges Ruhebett. Die Ungeduld und sein Bewusstsein, bis dahin immer zur Komödie verurteilt zu sein. Denn selbst der Krieg ist eine Komödie und verbirgt, wie jedes Mittel den Zweck verbirgt, verdirbt ihn jeden Umgang. Diese Art Mensch kennt die Einsamkeit und was sie vom Giftigsten an sich hat. Es sind Glücksfälle dazu nötig und vielerlei Unberechenbares, dass ein höherer Mensch, in dem die Lösung eines Problems schläft, noch zur rechten Zeit zum Handeln kommt, zum Ausbruch, wie man sagen könnte. Seine ihm eigentümliche hochgeartete Güte gegen Mitmenschen ist erst möglich, wenn er auf seiner Höhe ist und herrscht. 274 Das Problem der Wartenden. Mitunter auch kommt der Weckruf zu spät, jener Zufall, der die Erlaubnis zum Handeln gibt, dann, wenn bereits die beste Jugend und Kraft zum Handeln durch Stillsitzen verbraucht ist, und wie mancher fand, eben als er aufsprang, mit Schrecken seine Glieder eingeschlafen und seinen Geist schon zu schwer. Es ist zu spät, sagte er sich, ungläubig über sich geworden und nunmehr für immer. Unnütz. Es geschieht durchschnittlich nicht, und in allen Winkeln der Erde sitzen Wartende, die es kaum wissen, inwiefern sie warten, noch weniger aber, dass sie umsonst warten. Das Genie ist vielleicht gar nicht so selten. Aber die 500 Hände, die es nötig hat, um den Kairos, die rechte Zeit, zu tyrannisieren, um den Zufall am Schopf zu fassen. 275 Wer das Hohe eines Menschen nicht sehen will, blickt umso schärfer nach dem, was niedrig und Vordergrund an ihm ist, und verrät sich selbst damit. 276 Bei aller Art von Verletzung und Verlust ist die niedere und gröbere Seele besser daran als die vornehmere. Die Gefahren der Letzteren müssen größer sein, ihre Wahrscheinlichkeit, dass sie verunglückt und zugrunde geht, ist sogar, bei der Vielfachheit ihrer Lebensbedingungen, ungeheuer. Sollte, im Reiche des Genies, der Raphael ohne Hände, das Wort im weitesten Sinn verstanden, vielleicht nicht die Ausnahme, sondern die Regel sein? 277 Schlimm genug. Wieder die alte Geschichte. Wenn man sich sein Haus fertig gebaut hat, merkt man, unversehens etwas dabei gelernt zu haben, dass man schlechterdings hätte wissen müssen, bevor man zu bauen anfing. Bei einer Eidechse wächst ein Finger nach, der ihr verloren ging. Nicht so beim Menschen. Das ewige Leidige. Zu spät. Die Melancholie alles fertigen. 278 Wanderer, wer bist du? Ich sehe dich deines Weges gehen, ohne Hohn, ohne Liebe, mit unerratbaren Augen. Feucht und traurig wie ein Senkblei, das ungesättigt aus jeder Tiefe wieder ans Licht gekommen. Was suchte es da unten? Mit einer Brust, die nicht seufzt, mit einer Lippe, die ihren Ekel verbirgt, mit einer Hand, die nur noch langsam greift, wer bist du? Was tatest du? Ruhe dich hier aus. Diese Stelle ist gastfreundlich für jedermann. Erhole dich. Und wer du auch sein magst, was gefällt dir jetzt? Was dient dir zur Erholung? Nenne es nur. Was ich habe, biete ich dir an. Zur Erholung? Zur Erholung? O du Neugieriger! Was sprichst du da? Aber gib mir, ich bitte, was? Was? 279 Die Menschen der tiefen Traurigkeit verraten sich, wenn sie glücklich sind. Sie haben eine Art, das Glück zu fassen, wie als ob sie es erdrücken und ersticken möchten, aus Eifersucht. Ach, sie wissen zu gut, dass es ihnen davonläuft. 280. Schlimm. Schlimm. Wie? Sprich es aus. Eine Maske mehr. Eine zweite Maske. Geht er nicht zurück? Ja. Aber ihr versteht ihn schlecht, wenn ihr darüber klagt. Aber ich verlange, dass man es mir glaubt. Ich habe immer nur schlecht an mich, über mich gedacht, nur in ganz seltenen Fällen, nur gezwungen. Immer ohne Lust zur Sache. bereit, von mir abzuschweifen, immer ohne Glauben an das Ergebnis, dank einem unbezwinglichen Misstrauen gegen die Möglichkeit der Selbsterkenntnis, das mich so weit geführt hat, selbst am Begriff unmittelbare Erkenntnis, welchen sich die Theoretiker erlauben, eine Contradictio in ejecto zu empfinden. Diese ganze Tatsache ist beinahe das Sicherste, was ich über mich weiß. Er geht zurück, wie jeder, der einen großen Sprung tun will. 281. Wird man es mir glauben? Es muss eine Art Widerwille in mir geben, etwas Bestimmtes über mich zu glauben. Aber nicht mir, wie es mir selbst erwünscht genug ist. 282. Aber was ist dir begegnet? Ich weiß es nicht, sagte er zögernd. Vielleicht sind mir die Harpyien über den Tisch geflogen, es kommt heute bisweilen vor, dass ein milder, mäßiger, zurückhaltender Mensch plötzlich rasend wird, die Teller zerschlägt, den Tisch umwirft, schreit, tobt, alle Welt beleidigt, und endlich beiseite geht, beschämt, wütend über sich. Wohin? Steckt darin vielleicht ein Rätsel? Wahrscheinlich. Aber glücklicherweise keins für meine eigenen Zähne. Vielleicht verrät es die Spezies, zu der ich gehöre? Wozu? Um abseits zu verhungern? Wer die Begierden einer hohen wählerischen Seele hat und nur selten seinen Tisch gedeckt, seine Nahrung bereit findet, dessen Gefahr wird zu allen Zeiten groß sein. Heute aber ist sie außerordentlich in ein lärmendes und pöbelhaftes Zeitalter hineingeworfen, mit dem er nicht aus einer Schüssel essen mag, kann er leicht vor Hunger und Durst, oder, falls er endlich dennoch zugreift, vor plötzlichem Ekel zugrunde gehen. Wir haben wahrscheinlich alle schon an Tischen gesessen, wo wir nicht hingehörten. Und gerade die geistigsten von uns, die am schwersten zu ernähren sind, kennen jene gefährliche Dyspepsia, welche aus einer plötzlichen Einsicht und Enttäuschung über unsere Kost- und Tischnachbarschaft entsteht, den Nachtischekel. 283. Es ist eine feine und zugleich vornehme Selbstbeherrschung. Gesetzt, dass man überhaupt loben will, immer nur da zu loben, wo man nicht übereinstimmt. Im anderen Falle würde man ja sich selbst loben, was wieder den guten Geschmack geht. Freilich eine Selbstbeherrschung, die einen artigen Anlass und Anstoß bietet, um beständig missverstanden zu werden. Man muss, um sich diesen wirklichen Luxus von Geschmack und Moralität gestatten zu dürfen, nicht unter Tölpeln des Geistes leben, vielmehr unter Menschen, bei denen Missverständnisse und Fehlgriffe noch durch ihre Feinheit belustigen, oder man wird es teuer büßen müssen. Er lobt mich. Also gibt er mir recht. Diese Eselei von Schlussfolgerung verdirbt uns Einsiedlern das halbe Leben, denn es bringt die Esel in unsere Nachbarschaft und Freundschaft. Seine Affekte, sein Für und Wider willkürlich haben und nicht haben, sich auf sie herablassen, für Stunden. Sich auf sie setzen, wie auf Pferde, oft wie auf Esel. Man muss nämlich ihre Dummheit so gut wie ihr Feuer zu nützen wissen. Um an seiner Erinnerung zu ersticken? 284. Mit einer ungeheuren und stolzen Gelassenheit leben, immer jenseits seine 300 Vordergründe sich bewahren, auch die schwarze Brille. Denn es gibt Fälle, wo uns niemand in die Augen, noch weniger in unsere Gründe, sehen darf. Denn die Einsamkeit ist bei uns eine Tugend, als ein sublimer Hang und Drang der Reinlichkeit, welcher errät, wie es bei Berührung von Mensch und Mensch, in Gesellschaft, unvermeidlich unreinlich zugehen muss. Und jenes spitzbübische und heiter Laster sich zur Gesellschaft wählen, die Höflichkeit und Herr seiner vier Tugenden bleiben, des Mutes, der Einsicht, des Mitgefühls, der Einsamkeit. 285. Die größten Ereignisse und Gedanken, aber die größten Gedanken sind die größten Ereignisse, werden am spätesten begriffen. Die Geschlechter, welche mit ihnen gleichzeitig sind, erleben solche Ereignisse nicht, sie leben daran vorbei. Jede Gemeinschaft macht, irgendwie, irgendwo, irgendwann, gemein. Es geschieht da etwas wie im Reiche der Sterne. Das Licht der fernsten Sterne kommt am spätesten zu den Menschen. Und bevor es nicht angekommen ist, leugnet der Mensch, dass es dort Sterne gibt. Wie viel Jahrhunderte braucht ein Geist, um begriffen zu werden? Das ist auch ein Maßstab. Damit schafft man auch eine Rangordnung und Etikette, wie sie Not tut, für Geist und Stern. 286. Hier ist die Aussicht frei, der Geist erhoben. Es gibt aber eine umgekehrte Art von Menschen, welche auch auf der Höhe ist und auch die Aussicht frei hat, aber hinabblickt. 287. Was ist vornehm?